Deezer Originals.
All my bags are packed. I'm ready to go. Standing here outside your door. Already I'm so lonesome, I could die.
Sarah,
ich habe fünf Akkorde gelernt in zwei Tagen. Es ist, wir reden gleich darüber.
Mit neun Fingern.
Ja schon.
Ach, wir mit neun Fingern.
Was?
Mit dem kaputten neun Fingern. Kann mit man nicht verstehen.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die eine Million.
Legendary. I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Stefan, hast du das Gefühl, wir müssen reden?
Singen, habe ich das Gefühl.
Bist du mitten in meine Performance reinrecorded?
Mhm.
Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt, das war nur für dich, das war noch nicht meine Konzertstimme.
Ja, das ist jetzt, tut mir leid, das kann man sich nicht aussuchen. Hm. Privacy, Privatheit war gestern.
Hm. Yes.
So, I know. Das ist unser Thema heute. Was hat es mit der Brille auf sich? Spielst du Ukulele nur mit Brille?
Wir haben über meine Brille noch überhaupt nicht geredet, was verwirrend ist, aber wir haben uns auch wirklich lange nicht gesehen und auch nicht richtig gehört. Und das ist
du
so
hattest die auch noch nie auf, als ich mit
exakt,
dir
weil das erst ein neues Ding ist. Ich brauche also nicht, das habe ich jetzt nur auf, um es dir zu zeigen, aber ich brauche jetzt für nähere Sachen tatsächlich eine Brille, wie Nägel lackieren, Akkorde von nahen angucken. Ich habe ja die Fäden in meinem Appenfinger, über den wir sicher gleich noch reden, auch selber gezogen und auch dafür brauchte ich eine Brille. Und das ist meine Brille. Ich habe die bei Amazon gekauft und ich glaube, sie hat 7 Euro gekostet. Stärke 1,5.
Wie hat sich das rausgestellt, dass du das brauchst? Du konntest einfach Sachen nicht mehr erkennen.
Der Klassiker, ja. Hm. Ja, so ein bisschen so, ich hatte dir doch erzählt, dass ich beim Optiker war letztes Jahr, als noch nicht Corona war und gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schlechter sehe und dass die mich ein bisschen ausgelacht hat, weil sie meinte, wir Adleraugen wären immer so schnell verwirrt, wenn wir auf einmal nicht mehr perfekt sehen können und hat mich ein bisschen auf eine süße Art gehasst, die Frau, und habe mich weggeschickt.
Vier Adleraugen. Dafür hast du sie aber gleichzeitig wieder geliebt, ne? dass sie dir...
Naja, klar, das ist halt. Ich war enttäuscht, weil ich wirklich eine Brille haben wollte, eine professionelle Optikerbrille, und gleichzeitig dachte ich, ach naja, vier Adleraugen, stimmt schon.
Das ist übrigens, ich glaube, wenn ich da schon mal kurz mit dem Psychologisieren anfangen kann, ich glaube, das ist Sarah Kuttner in einer Nutshell. Du möchtest zum Arzt gehen und eigentlich möchtest du, dass der dich nach Hause schickt wegen guter Führung, hätte ich fast gesagt. Außer, dass das natürlich totale Frechheit wäre, weil du gehst ja dahin, damit er was macht.
Ja, ich hatte genau sowas neulich nochmal mit meinem Twitter-Aufruf und dem Handchirurgen-Dings. Aber du hast komplett recht, genau so ist es. Ich bin zu einem Handchirurgen gegangen und habe gesagt, ich glaube, hier stimmt was mit den Nerven nicht, was auch stimmt. Erzähle ich dir gleich nochmal. Und dann hat er mich wieder weggeschickt und meinte erstmal abwarten. Und so ein Teil von mir war wirklich befriedigt, weil ich dachte, okay, da hat richtig jemand drauf geguckt. Wenn der sagt, es ist fein, ist es fein. Und ein Teil von mir dachte, hey, ich wollte nochmal operiert werden.
Ja, hätte der nicht wenigstens ein paar Tabletten verschreiben können?
Ich habe mich gefragt, ob ich nicht hätte Antibiotika nehmen sollen. Ich habe gar keine Antibiotika bekommen. Wir haben können alle froh sein, dass ich noch lebe.
Was ist das denn für ein Skandal?
Ja, na, ich hatte dir, ja, ich muss vielleicht erklären, dir hatte ich es ja schon ein bisschen erzählt. Diesen Finger, das ist ja so passiert, dass ich mir eine sehr große, sehr scharfe Stoffschere nicht geschnitten habe, sondern mir die Spitze davon reingerammt habe, bis auf den Knochen rauf. Und dann wurde das in der Notaufnahme genäht und jetzt,
Weil du so einen Filz, ein Knopfloch in den Filz machen
Bluttasche.
Wolltest. Die Bluttasche?
Genau, die heißt jetzt die Bluttasche. Ich wollte neben meinem Bett aus weißem Filz so eine Laptoptasche rantackern, damit man da den ganzen Kleinscheiß reinmachen kann. Und da musste ein Loch rein und ich bin ungeduldig.
Ich bin mir nicht sicher, ob man meine Augenrollen hören konnte.
Man hat es gehört. Es gab sogar so eine Britzelstörung hier auf dem Computer.
Okay, gut, dann ist gut.
Und da wollte ich ein Loch reinmachen und lange Rede, kurzer Sinn, es hat sehr stark geblutet und wirklich, wirklich sehr beeindruckend stark wehgetan. Und jetzt gibt es da so ein Nervenproblem, weil ich den Nerv durchgeschnitten habe und das bedeutet leider zwei sehr unterschiedliche Sachen gleichzeitig, nämlich dass ich zum einen an der Fingerspitze gar nichts mehr spüre und gleichzeitig zu viel spüre, weil irgendwas mit dem Nerv nicht in Ordnung ist. Es gibt einen Geheimpunkt.
So ein Kurzschluss.
Wenn ich darauf drücke, ist es wie ein langsamer, sehr starker Stromschlag. Ist gar nicht so schön. Und das gucke ich mir jetzt noch eine Weile an und jetzt muss man da immer dran fummeln und extra so das so reizen, damit es nicht mehr so empfindlich ist. Und dann damit Ukulele spielen ist nicht gut, weil das ist mein Akkordfinger.
Deswegen machst du das auch die ganze Zeit.
Es hilft tatsächlich. Ich spüre ein ganz bisschen, weil man soll das jetzt wirklich penetrieren, den Finger, um den Nerv,
Hast du nicht gerade gesagt, sollst du nicht?
Doch, soll ich. Also ich weiß nicht, ob so. Doch, man soll jetzt, man muss da ja die ganze Zeit über die sehr unangenehme Stelle mit Absicht streicheln und drücken und eine Zahnbürste und verschiedene Temperaturen und alles, damit der Finger sich daran gewöhnt, dass der angefasst wird, auch wenn der Nerv da überempfindlich ist. Also ich desensibilisiere quasi.
Kann das nicht dein Mann machen?
Ja, aber ich habe Angst, der tut mir dann weh. Das ist ein wirklich, das klingt lustig und es ist auch in erster Linie lustig, aber dieser eine Punkt, wenn man den trifft, ist es wirklich unschön und ich will das lieber selber treffen, als jemand anders treffen lassen. Und es ist erstaunlich, wie wenig, wie weird das ist, wenn du nichts fühlst im Finger. Ich habe gestern dem Bratenmann am Kopf gekrault, hinterm Ohr und dachte kurz, der hat ein Hörgerät, weil da sowas Hartes war. Stellte sich raus, war sein eigener Finger. Und ganz kurz dachte ich,
was ist... Der hat eigene Finger hinterm Ohr?
Ich weiß nicht, was das sollte. Fakt ist, ich streichelte und dachte, ach guck, wir werden langsam alt, er hat jetzt ein Hörgerät. Weil mein Finger nicht peilte, dass das ein anderer Finger ist. Und das ist nicht schön, Stefan. Und da ist dein Corona ein Scheißdreck gegen gewesen.
Ja, ja.
Du hattest wirklich schlimm Corona. Lass mal darüber reden, damit hier nicht alles so blutig ist.
Es stimmt, wir waren ja, vielleicht müssen wir einmal kurz sagen, liebe... Menschen
Hi, an dieser herzlich willkommen beim Fernsehballett.
Wir sind wieder da. Ich weiß, dass ein paar uns vermisst haben. Es ist auch, es tut mir auch leid, es tut uns auch leid, aber es war so ein bisschen. Vielleicht die Älteren werden sich erinnern an meinen trockenen Husten, den ich in der letzten Folge hatte, wo du noch sowas, ach, das wollte ich noch rausschneiden, die Stelle, wo du noch sowas Lustiges sagst wie Corona-Husten.
Ich erinnere mich überhaupt nicht daran.
Ja, ja, na klar, na klar. Und und Überraschung, es war Corona-Husten. Ja. Und es war.
Und zwar Big Time irgendwie. Und
naja, es war
gleichzeitig,
erst so,
muss man noch sagen. Nur hattest du es echt und ich nicht.
Genau, lass mich mal, weil die hängen ja zusammen, die Geschichten. Du kriegst gleich in meiner Geschichte, kriegst du gleich quasi ein Q, sagt man, glaube ich, in der Branche, oder? Was sagt man?
Und dann sag ich was, ne?
Genau.
Hoffentlich weiß ich dann, was ich sagen soll. Okay. Ich putze meine Brille so langsam. Ich will nur ganz kurz sagen, dass ich die nur aufgesetzt habe, um dir zu zeigen, haha, guck mal, ich habe jetzt eine Brille, aber ich brauche die gar nicht. Und als ich sie eben abnehmen wollte, habe ich das Wort Recording da unten nicht mehr gut gesehen. Es kann also sein, dass ich die jetzt aufbehalten muss. Aber erzähl mal, ich putze die Brille.
Naja, nur beim Lesen. Ich bin ja kurzsichtig.
Ja, und beim auf den Computer gucken, bei allem quasi.
Ich bin ja kurzsichtig. Du bist ja anscheinend weitsichtig. Ich bin kurzsichtig. Ich habe das als junger Mensch gemerkt, weil ich Menschen nicht mehr erkannt habe, die mir so entgegengekommen sind auf Entfernung.
Aber ist doch ein Traum für dich. Das ist überhaupt nicht was du möchtest.
Inzwischen ist es auch so, dass ich es auch mit Kontaktlinsen die Leute nicht erkenne. Aber da habe ich die auch nicht sehen können.
Warte mal, lass uns darüber nochmal kurz reden, weil ich wollte dich nochmal, du hast doch minus 800.000 Dioptrien oder plus, ne?
Was habe ich denn? Minus 4 und minus 5 habe ich inzwischen.
Das weißt du halt noch, wie wir mehr bei der Optikerin waren und das ewig nicht funktioniert hat mit deiner Brille?
Oh.
Das war auch
Bis heute nicht. Tut's ja bis heute nicht. Ich habe tolle Kontaktlinsen bekommen von der, so multifokal.
Ja.
Die halt, je nachdem, die so richtig kann ich es nicht erklären, die sind unterschiedlich stark, so dass ich damit auch lesen kann und das Gehirn nimmt automatisch die Stelle, wo es merkt, hier sehe ich das scharf.
Ist das wie eine Gleitsichtbrille, nur als Kontaktlinse?
Außer, dass du ja bei der Gleitsichtbrille an die richtige Stelle gucken musst. Das kannst du ja bei der Kontaktlinse nicht. Aber bei der Kontaktlinse macht das im Grunde das Gehirn, dass das Gehirn irgendwie erkennt, an welchen Stellen ich mit dieser Kontaktlinse gerade scharf sehe und wo irgendwelche unscharfen Signale kommen. Und das Gehirn sagt dann, ich nehme die scharfen. Und das ist eigentlich ganz geil.
What?
Ja. Wir können,
okay, cool.
Sarah, wir sind total bekloppt. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen. Jetzt soll ich diese alte Kontaktlinsen.
Ja, ich weiß, aber ich bin komplett neu im Kontaktlinsen-Business und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit der Brille und ich weiß nicht und so. Aber dein Corona ist so viel cooler als das mit der Brille. Deswegen mach das. Ich mach zwischendurch immer so. Und zwar ein C.
Was bedeutet das?
Achtung, ein C.
Bedeutet das was?
C ist, wenn. Das ist nur so eine freundliche Zustimmung.
Ah. Genau, ich hatte diesen trockenen Husten im letzten Podcast. Und es stellt sich raus, also es war tatsächlich Corona. Das stellte sich so ein bisschen verspätet raus. Also ich bekam
so
ein bisschen irritiert. es wurden halt dann so diese Erkältungssymptome, so mit Fieber und Kopfschmerzen und sowas. Und dann habe ich meinen Hausarzt angerufen und gefragt, ihr habt so Symptome, ob ich nicht einen Test kriegen könnte. Und dann haben die gesagt, nö.
Ah, ich weiß, was mein Cue wird.
Jetzt kommt gleich dein Cue. Und dann habe ich gedacht so, okay. Und dann habe ich von dir gehört, dass du einen Test gemacht hast, weil du eigentlich Sirius das Fernsehquintett aufnehmen solltest.
Ja, Sirius das super kleine Fernsehballett.
Genau.
Genau, die haben mich gezwungen, den Test zu machen, einfach nur, ich hatte gar keine Symptome, sondern einfach nur, weil ich dafür hätte reisen müssen. Und da stellte sich dann raus, dass ich Corona-abschwellendes, also ein sehr kleines Corona hatte, was ich nicht gespürt habe.
Aber du warst positiv.
Ich war positiv,
du hattest keine Symptome, aber du warst positiv.
Ah, ich habe dir quasi das Leben gerettet durch meine Nicht-Symptome.
Ja, ich habe dann am nächsten Tag nochmal meinen Hausarzt angerufen und ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzähle. Ich erzähle das einfach, ist ja auch wurscht.
Ja.
Ich habe die dann angelogen, weil wir haben uns tatsächlich im wahren Leben, waren es glaube ich 2,5 Wochen vor deinem Test, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Das heißt, ich kann mich bei dir nicht angesteckt haben. Ja. Das habe ich aber meinem Hausarzt nicht erzählt, sondern gesagt, oh, das war so, also da ist dies jetzt positiv getestet worden. Das, also eine Woche länger ist das nicht her. Und dann habe ich meinen Test bekommen und der war dann prompt positiv. Genau, und das war halt, ich hatte dann so eine Woche so diese ganzen üblichen Symptome, die man bei so einer leichten Corona-Geschichte, also die im Grunde alle am Anfang haben. Das ist ja am Anfang wirklich so Grippe mit Kopfschmerzen, Husten.
Und Schlappi und so, ne?
Ich hatte auch ein paar Tage, lustigerweise nur ein paar Tage, so keinen Geruchssinn.
Ja.
Das ist aber, das haben ja manche Leute ewig, das ist bei mir wirklich sehr schnell wieder weggegangen. Und dann gibt's aber so den Moment, so ungefähr nach einer Woche, wo man so denkt, und wo ich auch dachte, so cool, jetzt wird es wieder besser. Und das ist der blöde Moment, wo es, also bei manchen Leuten einfach wirklich wieder besser wird und bei anderen Leuten aber gerade so richtig scheiße wird. Ich hatte
Wusstest du all diese Sachen vorher schon?
Ja, so ein bisschen, weil ich die nicht wusste, aber Menschen, die wussten, die mir das erzählt haben dann.
Ja.
Und die vor allem netterweise mir gleich am Anfang, als ich diesen Positivtest hatte, so einen Oximeter, Pulsoximeter vorbeigebracht haben, womit du den Sauerstoff in Blut messen kannst. Ja. Und das Fiese bei dieser Corona, um es vorwegzunehmen, ich habe dann tatsächlich so einen schwereren Verlauf gehabt mit Lungenentzündung und so. Und normalerweise ist es so, wenn du nicht genug Sauerstoff im Blut hast, dann merkst du das und hast halt das Gefühl, oh Gott, ich kriege nicht genug Luft. Das Gefährliche bei dieser Corona-Variante ist, dass du das nicht unbedingt merkst, sondern dieser Sauerstoffgehalt runtergeht. Was ich gemerkt habe, also ich fühlte mich eigentlich besser, weil diese ganzen Erkältungssymptome waren weg. Und ich lag, oder fast weg. Und ich lag so im Bett und wenn ich im Bett lag, ging es mir super. Das reichte aber im Grunde 3 Schritte aufzustehen, um ins Bad zu gehen oder sonst wohin. Und ich war total außer Atem. Und ich habe nicht keine Luft gekriegt, sondern war so atemlos.
Ah, man ist einfach nur schneller. Also wenn man sich gar nicht bewegt, kriegt man genug Luft. Aber sobald man sich nur ein bisschen bewegt, ist es zu wenig. Und das messt man an diesem Gerät.
Ja, wobei es wann beim Liegen im Zweifel auch zu wenig. Aber du merkst es halt nicht, weil ja, liegst da rum. Und ich hatte aber zum Glück dieses dieses Sauerstoff-Messgerät. Und die Werte waren halt nicht so gut.
Unter, was hattest du gesagt? Also es sollte schon 95 haben und drunter wäre nicht so gut und unter 90 ist richtig kacke, war das so?
Unter 90 ist so. Und typische Nickemeyersche Vermeidungsstrategie, mich hat dieses Gerät, weil dieses Gerät macht einen so ein bisschen verrückt. Das ist nicht so wie beim Fiebermessen, dass du dann halt eine Zahl hast, sondern das geht dann halt so rauf und runter. Und wenn du dann ein bisschen gut intensiv arbeitest, dann kriegst du selber diesen Sauerstoffgehalt auch ein bisschen hoch und so. Und du sitzt davor und denkst so, wow, muss ich jetzt einfach nur richtig sitzen? Sollte ich lieber nochmal messen? Ist irgendwas cool? Also weil der Wert bewegt sich halt die ganze Zeit.
Ganz kurz, wie misst man das?
Du schiebst deinen Finger in so ein
Ach so, rein. Das, was man immer bei einer Narkose...
Im Krankenhaus kriegst du das auch, glaube ich.
Ich dachte, man piekst wobei, wofür das?
Nee.
Wie messen? Ach nee, ist doch kackegal. Okay, und dann rappelt der immer hin und her und man weiß immer nicht, ob das...
Ich wusste nicht, muss ich mich verrückt machen, muss ich einfach nur ein bisschen tief atmen und alles gut und sowas. Und dieser Wert ging halt zwischenzeitlich wirklich runter in so nicht so gute Bereiche. Und also ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ich habe dann irgendwann beim Privatärztlichen, weil ich meinen Hausarzt nicht erreicht habe, bin ich sicher, wie lange das auch noch mein Hausarzt so ist. Naja. Habe dann beim Privatärztlichen Notdienst angerufen. Und dann rief eine Ärztin, ruft dann so zurück nach einer halben Stunde. Und die ist dann mit mir, die ist mit mir so, weiß nicht, mindestens eine Viertelstunde alle Möglichkeiten durchgegangen von, naja, das ist so ein billiges Messgerät, das spinnt, die Werte sind eigentlich okay. Bis hin zu, ja, vielleicht ist es eine Lungenembolie. Und dann habe ich mir das alles angehört, dieses ganze Bandbreite von totale Panik zu alles gut. Und habe gesagt, so, was soll ich jetzt machen? Und sie sagt, ja, rufen Sie Notarzt an, also 112 an und sagen Verdacht auf Lungenembolie. Und dann sind die gekommen und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen.
Also auch einfach, um klarzumachen, ne, dass man... Ja.
Genau. Die waren auch am Anfang so ein bisschen skeptisch. Also die, jetzt weiß ich wieder nicht, jetzt der Tobi Schlegel schimpft dann am Ende, jetzt weiß ich wieder nicht, ob das dann Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter sind, die dann kommen. Die netten Menschen, die kommen, wenn man 112 anruft.
Ja.
Die waren auch am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil die kamen dann da an und ich stand halt da in meiner Wohnung.
Ja, du sahst nicht scheiße genug aus wahrscheinlich. Ne?
Ja, das ist immer ein bisschen ganz schwierig. Genau. Und die waren auch so, aha. Und dann konnte ich aber mein Sauerstoffmessgerät zeigen. Und das zeigte 85. Und dann haben die gesagt, okay. Und haben mich dann mitgenommen.
Aber und wie gut, dass du das hattest. Ich hätte das, ne, haben wir ja schon mal drüber kurz gesprochen, im Leben nicht auf dem Schirm gehabt, dass es sowas gibt. Und du, und man traut sich auch immer nicht, zum so notfallmäßig zu gehen. Ich finde so Notfälle sehr schwierig, weil man immer denkt, ach, es gibt Leute, denen geht's schlechter als einem. Was ja auch so
ja,
ist,
das haben die, wie gesagt, das haben die zum Glück geprüft, dann haben die mich ins Krankenhaus gefahren und ich konnte halt auch, also ich konnte, weil ich ja positiv war, sonst hätte ich auch ins Taxi gehen können, aber ich durfte ja nirgends hin, ich war ja in Quarantäne und alles.
Ah, ach so, ach stimmt.
Sonst hätte es jetzt nicht den Grund gegeben, unbedingt einen Notarzt dahin gefahren zu werden. Und
ich hätte
dann,
dich fahren können, ich hatte ja auch.
Ja.
Nein, ist auch Quatsch. Man will in dem Fall auch alles cool. Ich, egal, erzähl weiter.
Und genau, die haben das dann getestet und dann standen wir halt vor der Notaufnahme vom Krankenhaus und dann kam die Ärztin, bevor man mich dann da reingelassen hat, aus dem dem Wagen raus ins Krankenhaus, kam die Ärztin nochmal rein und hat auch gesagt, so schlimm geht's Ihnen wirklich? Und die hat mich dann original in diesem Rettungswagen Kniebeugen machen lassen. 5 Stück.
Das ist der ultimative Corona-Test?
Das.
Okay. Ich finde es nicht super seriös, aber wenn Spahn das abgesegnet hat, easy.
Während Sie meinen Sauerstoff gemessen haben dabei.
Hast du gehört, wie ich Spahn, das Wort Spahn gesagt habe, obwohl ich keine Ahnung habe von Politik? Ich habe gerade gesagt, wenn Spahn das abgesegnet hat, dann ist das schon in Ordnung. Ich war sehr stolz auf mich, weil ich auch nur geraten habe. Ich bin noch nicht mal sicher, ob der Typ wäre, der die 5 Liegestütze absegnet.
Wie heißt der mit Vornamen?
Jens.
Okay.
Ist das richtig?
Ja, absolut.
Achtung. Ein C für
C,
Jens.
Ist das C?
Das war ein C. Ich kann noch C ein G durch? Und ein F und ein noch was. Mach ich
das
nachher.
Das sollten wir uns für spätere Folgen aufnehmen.
Kniebeuge, sagst du. Das ist der Test, wie schnell man dann außer Atem kommt einfach wahrscheinlich.
Also ich weiß nicht, ob das immer der Test ist. Das war in dem Fall mein Test. Es gab da auf Twitter unterschiedliche Reaktionen auf. Das war jedenfalls dann auch ganz eindrucksvoll. Dann haben sie einen Ultraschall gemacht von meiner Lunge und später haben sie noch ein CT gemacht. Und
du hast auch richtig da gelegen dann, ne?
Ich habe da richtig gelegen, eine knappe Woche.
Eine knappe Woche.
Und ehrlich gesagt war das super, weil in dem Moment, wo ich da war, ging es mir besser. Weil ich einfach aufhören konnte, die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ist das jetzt schlimm? Ist das total harmlos? Stelle ich mich an?
Ja.
Und einfach zu denken, okay, ich bin jetzt hier und Leute gucken sich das an. Ja, und wenn
jemand Professionelles passt auf einen auf. Wie sehr einem allein das, ne? Also ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist, aber mit dem Finger war es das Gleiche, weil ich so dachte, wow, ich glaube, das reicht nicht für Notaufnahme und so. Und man denkt immer, ach, lieber nicht. Und ich bin auch erst 5 Stunden später hingegangen. Und selbst da habe ich mich noch geschämt. Und der Notarzt meinte noch, na ja, das können wir tapen. Und dann hat aber Gott sei Dank der Finger eine kleine Spritzblutung bekommen und dann gab es doch 3 Stiche. Aber wenn man immer da sitzt und denkt, oh Gott, ich störe nur alle, hier wird ja sicher in rauen Mengen gestorben, mir geht's doch besser, wie ärgerlich.
Hast du das da rausgepresst aus dem Finger?
Nee, aber ich war kurz davor, weil ich dachte, ja klar, Tape ist doch, aber beim Tapen ging das dann wieder auf und das war wirklich so ein Herzschlagbluten, hatte ich ja schon mal erzählt, wenn es so bup, bup, bup macht und dann dachte, irgendjemand schrieb auf Twitter auch noch, da gibt's eine Arterie im Finger und dann dachte ich so, oh Gott, und genau wie du, ich dachte, stimmt das, sollte ich mich darum kümmern, sollte ich mich nicht darum kümmern und dann macht man es lieber doch und ab dem Moment denkt man, okay, war vielleicht nicht so schlecht.
Ich war auch in meinem ganzen Leben noch nicht im Krankenhaus stationär, also von daher war das irgendwie auch, nee.
Aber du konntest alleine liegen, durch Zufall sogar eher, ne, gar nicht wegen...
Ich glaube wegen Corona. Ach nee, ich glaube, dass da, ich weiß es nicht genau, ich weiß halt überhaupt nicht, was außerhalb von meinem Zimmer passiert ist, weil das war so Isolierstation. Du liegst da alleine rum, kommst nicht raus, darfst nicht raus.
Kommen Leute in so Anzügen? In so
nicht in den also bei uns nicht da in den Superanzügen, sondern so mit Maske.
Bei dir war es gar nicht cool im Krankenhaus.
Und deswegen weiß ich aber auch leider, die kommen auch nur sehr selten rein, weil die halt das auch versuchen zu minimieren, wie viel die dann, die lassen dich dann in Ruhe. Das ist völlig okay. Ich lag da rum und bin in Ruhe gelassen worden. Also genau, ich hatte dann so eine Lungenentzündung, so eine Corona-Pneumonie. Pneumonie ist ein gutes Wort, ne?
Ja. Pneum ist Lunge, ne?
Ja, glaube. Ja.
Der Pneum.
Ja. Und Moni ist die Kranke.
Ja.
Die Moni.
Die Moni. Die kleine kranke Moni. Hm. Also man hat auf deinem Dings gesehen, dass die Lunge nicht, aber das ist wieder weg. Also du kriegst dann, hast du Antibiotika oder was kriegt man dann?
Nee, ich habe nichts gekriegt. Man hätte gekriegt, wenn dieser Sauerstoffwert noch weiter runtergegangen wäre, hätte ich Cortisol bekommen. Der war aber immer so gerade an der Grenze und die haben wohl, das hat mir die Ärztin erzählt, die haben wohl irgendwann gelernt, die haben jetzt halt auch zum Glück inzwischen schon ein Jahr Erfahrung damit, wie man das behandelt.
Ah ja, stimmt, auch eine gute
und
Zeit.
Und haben irgendwann gelernt, dass es nicht eine gute Idee ist, so auf gut Glück das einfach zu geben, sondern wirklich nur, wenn es in so einen kritischen Bereich kommt. Und ich war anscheinend ein paar Tage immer gerade so über der Grenze, wo die das machen.
Sag kurz, warum das keine gute Idee ist, wegen, also nur falls es Leute vielleicht interessiert, wegen...
Das weiß ich nicht.
Das, also nicht, weil Cortison einfach generell nicht so geil ist und man es nur geben sollte, wenn es wirklich wichtig ist, sondern weil es kontraproduktiv sein könnte auch. Ach naja, was weiß ich. Wenn
ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich könnte es mir jetzt auch ausdenken, aber weiß ich nicht.
Ich dachte gegen die Entzündung oder so.
Ja, ist es auch irgendwie, aber ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist wohl halt, wie gesagt, wenn es ein bestimmter Wert, wenn es nicht unter eine bestimmte Dramatik geht, haben die wohl gelernt, ist es am besten im Grunde die Lunge selber ihren Krams zu machen. Und ich habe ein bisschen Sauerstoff gekriegt. Das sind diese geilen Dinge, die man so, ich kannte das auch nur aus dem Fernsehen.
Ja, hast die in die Nase mal reingeschickt werden. Mhm. Ist das cool?
Es ist okay. Es ist nicht so nervig, wie ich dachte. Vor allem, ich habe das irgendwann auch nachts gekriegt. Es kam so nachts um eins, halb zwei kam immer noch jemand, der dann nochmal diesen Sauerstoff gemessen hat. Und wenn der dann gerade mal so bei 94 war, hat er einem nochmal gesagt, okay, Sauerstoff. Und ich konnte damit aber auch schlafen. Du denkst so,
aber
das muss doch jetzt nicht sein.
Merkt man, dass da was rauskommt? Riecht das anders? Ja. Ist das geiler zum Atmen?
Ja, es ist angenehm. Es pustet einem so kalte, angenehme, Sauerstoff in die Nase. Ist okay.
Geil, wie schmeckt Sauerstoff? Purer Sauerstoff. Oder ist das purer Sauerstoff?
Das weiß ich nicht.
Du hast so coole Erfahrungen, die ich eigentlich noch nicht hatte. Ich will alles wissen. Ich wollte ja auch genau wissen, was da alles was kostet. Das musst du mir auch noch aufzeichnen.
Ich kann da auch gut wieder drauf verzichten. Aber ehrlich gesagt, das ist völlig, völlig angenehm. Und ich möchte nicht da dauernd mit rumlaufen. Aber das war jetzt...
Und dann warst du eine Woche da. Und dann ging es aber auch, ne?
Genau. Die haben insofern an mir nichts gemacht. Außer dann so Blutwerte zu messen und nochmal ein paar Corona-Tests zu machen oder so. Aber ich habe im Grunde nicht wirklich eine medizinische Behandlung gekriegt.
Aber eine psychologische Behandlung, quasi.
Ja.
Naja, genau. Darum geht es ja genau. Du bist in einem Krankenhaus und weißt, selbst wenn jetzt mein Sauerstoff unter was weiß ich geht, kommt sofort irgendjemand reingespurtet und macht irgendwas mit einem. Allein das macht einen vielleicht entspannter und auch geheilter dann, weiß ich nicht.
Genau, es war jedenfalls, der Moment war trotzdem ein bisschen doof, wo die Ärztin ziemlich am Anfang nochmal mein Einverständnis wollte, dass man mich, wenn es schlimmer wird, auf die Intensivstation verlegt. Ich weiß gar nicht, warum die dazu ein Einverständnis brauchen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, und das gibt einem jedenfalls dann auch so ein halb komisches Gefühl. Also das gute Gefühl, dass die Intensivstation irgendwo vermutlich drei Zimmer weiter ist und das schlechte Gefühl, dass die denken, das wäre eine gute Gelegenheit, mich sowas zu fragen. Es ist zu all dem nicht gekommen. Also ich hatte irgendwie so einen schwereren Verlauf, aber von diesen schwereren Verläufen einen am Ende
ganz okay.
Ganz okay, ja.
Ja. Und du hast auch keine nachhaltigen, ne? Weil meine Freundin Eva hatte das auch und das ist schon auch über einen Monat her und die ist immer noch atemlos, recht. Das ist komischer
Satz. Das habe ich nicht. Was halt auch so Langzeitwirkungen sind, ist so Antriebslosigkeit, Muffeligkeit, Depressionen und sowas.
Komm,
ich weiß aber nicht, woran
kurzes
ich das...
High five. Ich wollte gerade sagen, ich meine, woran würden wir es erkennen?
Ich kann es jetzt alles auf, meine Muffeligkeit kann ich jetzt auf Corona schieben, aber ich weiß nicht, ob die mich dann
irgendwann
verklagt.
Nein, keine Sorge, da bin ich ein ganz guter von außen, kann ich glaube ich einschätzen, ob du Corona hast oder nur Stefan hast.
Ja, ich
Ja, let's face it, ich meine, this is why we married. Ja, scheiße,
aber auch
irgendwie gut, weil man es dann auch mal durch hatte, könnte ich mir, also ich hatte nie, um ehrlich zu sein, große Angst vor Corona, weil ich dachte, ich bin nicht so richtig Risikogruppe und ich habe es auch nicht so richtig in der Hand und ich wäre es gruseliger gewesen, vielleicht hätte ich auch mehr Angst gehabt, aber ich dachte so, ja gut, augenscheinlich bin einfach zwei Wochen zu Hause geblieben mit einem Mann.
Aber du hattest tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin so deutlich gesagt hast, du hattest gar keine Symptome.
Ich hatte nichts, ich bin noch nicht mal sicher, ob das stimmt. Ich hatte so einen weirden Gurgeltest, was mir entgegenkam, weil alle sagen, dass das so furchtbar ist mit dem Stäbchen hinten.
Das ist nicht schön.
Ja, und ich hatte ja mal ganz viele wegen der Stimmoperation dauernd so Kameras im Hals und fand es unerträglich. Die haben die mir einmal auch durch die Nase gemacht. und war wirklich ein bisschen unentspannt damit. Und dann kam hier aber so ein freundlicher Typ und hat mir einfach einen Schluck Wasser gegeben, den ich 30 Sekunden lang googeln sollte. Und das war das. Ich weiß noch nicht mal, ob das die guten Tests sind oder nicht. Und ich hatte, das ist das Einzige, wovon ich jetzt Ahnung habe, einen CT-Wert von 31,6. Und man wird wohl ab einem CT-Wert von 35 ist man Corona-frei. Und manche Leute werden schon mit einem CT-Wert von 30 aus dem Krankenhaus entlassen. Insofern war das
bei mir auch so. Der CT, je kleiner der Wert ist, umso mehr Corona hat man. Und das war bei mir auch, ich hatte am Ende noch mehrere Tests, weil die alle so ein bisschen unklar waren. Die haben mich auch mit 30 am Ende entlassen.
Mhm. Ich weiß, dass ich nicht verstanden habe oder nicht rausgefunden habe, ob das, weil immer alle meinten, das ist eine dieser Wert ist ein abklingender Wert. Und ich weiß gar nicht, es gibt ja, also weiß man das, ob das abklingt ist? Könnte das auch nicht auch aufklingend sein? Oder wie das heißt, aufsteigend? Also
das weiß ich nicht.
Weil das also würde ja bedeuten, dass ich es gehabt hätte schon, dass ich am Ende von dieser Infektion war.
Ja, das weiß ich nicht.
Naja, wurscht. Das war der Wert. Ich hatte nicht
jedenfalls keine Symptome. Es haben ja viele auch trotz einer richtigen Anführungszeichen, also einer eindeutigen Infektion trotzdem keine Symptome.
Ja, ja. Und hatte ich nicht, vielleicht tatsächlich wegen Raucher sein, hat neulich nochmal irgendjemand zu mir gesagt, dass das angeblich immer noch so ist, dass Raucher das seltener kriegen. Weiß ich nicht. Christoph hatte auch, also wir haben den nicht testen lassen, weil wofür? Bringt ja nichts. Der muss ja eh auch in Quarantäne, wenn wir zusammenleben. Der hatte auch keine richtigen Symptome. Waren wir insofern eigentlich ganz durch. Nur, dass dann eben alles ein bisschen ungünstig war mit seriös von zu Hause aufzeichnen und die letzte Folge extra drei mit meinem Handy aufzeichnen. Ja. Och, das war ein Haufen Scheiße. Ich bin da reingegangen und dachte, come on, wie schwer soll's sein? Ich mache seit 20 Jahren Fernsehen. Ich glaube, ich weiß die eine oder andere Einstellung. Und dann stehst du da alleine mit deinem Handy und so einem Risikospiel als Unterlage, damit das Handy weiter nach oben kommt und zeichnest auf einmal eine Sendung für den NDR auf. Und das war wahnsinnig anstrengend. Und dann waren wir, um auch nochmal dahin zu kommen, warum wir gar kein Fernsehballett mehr gemacht haben. Ich war,
Nochmal kurz, wie war denn das dann? Hat dann jemand sich das angeguckt und hat gesagt, musst du normal machen, ist gut genug?
Have you met me? Ich würde mal behaupten, also die bei Extra 3 sind ja wirklich, und das ist wirklich schade, dass es vorbei ist, weil die unfassbar zauberhaft waren. Immer zu jeder Zeit, schon lange nicht mehr so freundlich Fernsehen gemacht. Und die mussten ja schon mit Christian Ehring mal eine Home Edition am Anfang von Corona aufzeichnen. Deswegen waren die Leid, glaube ich, schon gewöhnt. Und die hatten wohl aber mit einem, dennoch mit zwei Leuten aufgezeichnet. Ich habe die Sendung nicht gesehen und Christian ist wohl in der Wohnung rumgerannt und es musste viel geschnitten werden und das wollte ich auch einfach nicht. Ich hatte hier niemanden und ich habe einfach ganz klassisch tatsächlich mein Handy aufgestellt. Ich hatte meine Moderation und die wollten, dass ich zu jeder Moderation zwei Einstellungen mache, einmal Ganzkörper und einmal näher dran. Mhm. Und selbst das hat aber so lange gedauert, weil bin ja dann nicht nur Kameramann, sondern ich muss ja trotzdem meinen Text vernünftig lesen ohne ihn, weil das ist ja, kann man ja mal sagen, das ist natürlich alles gepromptert, irgendwie geschrieben von Autoren und mir, aber vorgelesen und das geht dann aber natürlich mit dem Computer nicht und ich bin sehr pingelig. Ich hasse es, wenn man sieht, dass Leute promptern und mit dem Computer ging es nicht anders. Ich hatte sogar einen richtigen Prompter auf dem Computer mir installiert, aber man hat immer gesehen, wo ich hingucke und das habe ich gehasst und dann habe ich am Ende einfach nur alle in einer Ganzkörpereinstellung gemacht, ohne mich zu versprechen und so einzelne Moderationen nochmal in nah und habe denen das geschickt und habe gesagt, tschaui. Und sie hätten, glaube ich, auch keine Zeit gehabt, um das noch doll anders zu machen. Und ich habe ja auch irgendwie gesagt, ich mache das hier selbst. Es war keiner, der Ton war scheiße, glaube ich, das Bild war auch nicht super schön. Aber keiner hat gemeckert und alle haben sich süß bedankt. Und ich hatte die Gelegenheit, allen möglichen Quatsch zu machen, wie Adiletten zu tragen und Penny dauernd ins Bild hochzuheben und so. Das war eigentlich cool. Aber ich war da schon so am Ende von meinen Kapazitäten, dass ich echt so merkte, oh, ich kann nicht mehr. Und seriös war anders. Die hatten ein Kamerateam, aber ich musste dann, die mussten rein, während ich nicht in der Wohnung bin. Und das wurde dauernd gelüftet. Und die haben richtig alles aufgebaut, sind dann weggegangen in den Hausflur und haben da geguckt, dass alles richtig ist. Und da saß ich dann einfach nur vor einer laufenden Kamera. Das war super cool.
Wie das Lüften plötzlich gute Presse gekriegt hat, ne? Ich habe mein Hausarzt, wo ich dann ja hin bin für den Corona-Test, der hatte irgendwie organisiert so einen alten Krankenwagen, der vorm Haus stand und wo die Leute diese Tests gemacht haben, damit du da gar nicht in die Praxis musst. Und da war auch das Geheimnis, dass einfach alle Türen und Fenster von dem Krankenwagen
aufbauen. Ja, aber es war schweinekalt, vor allem wenn du dann hier mit so Blüschen sitzt und so und dann auch noch niedlich aussehen musst.
Und du hast am Ende noch Männer gedisst und dem NDR noch einen mitgegeben am Schluss.
Wann nochmal? Ich sehe überhaupt nicht mehr durch bei all meinen
Disses. Ende der Extra 3, deine allerletzte Extra 3 Moderation.
Ach so, naja, ja, aber Entschuldigung, wenn immer alle hier von Frauenquote reden und dann schmeißen sie die einzige neue Frau raus, kann man, finde ich, schon mal sagen, so. Und den NDR konnte man in dem Zusammenhang, also es war jetzt in dem Sinne nicht ein Diss, aber really, ist ein bisschen schwer, weil ich die Redaktion so lieb habe und die wirklich alle cool waren und die ja selber so traurig sind, dass das abgesetzt ist. Aber wenn überall gespart werden muss, was weiß ich. Es war trotzdem irgendwie, war ein sehr gutes Jahr. Hat Spaß gemacht und ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt nicht immer nach Hamburg fahren muss. Du weißt, wenn weniger Arbeit ist, bin ich ja nie ausreichend enttäuscht, wie man es sein sollte, weil Geld fehlt und Arbeit fehlt, sondern ein kleiner Teil von mir macht immer Freufäustchen und sagt, yay, noch weniger arbeiten. Rein kapitalistisch gesehen ist das, glaube ich, eine falsche Einstellung zum Leben.
Ich kenne ja auch verschiedene Manager von dir und das ist so ein Punkt.
Sie sind alle sehr unglücklich, ne? Sie sind alle sehr unglückliche, kleine, arme Männer. Sehr wenig Geld. Wobei einer meiner, also mein erster Manager, dem habe ich ja den Klaas noch besorgt. Damals, als der Klaas noch der Friseur. Und der, ich nehme an, der erste Manager ist jetzt soweit ganz gut versorgt.
Ja, das war aber auch, es war aber auch sein großes Glück, weil der hat irgendwann immer noch mit Tränen erstickter Stimme die Geschichte erzählt, wie MTV, glaube ich, oder Viva, dir irgendwie eine tägliche Late-Night-Show geben wollte und du so gesagt hast, ach, Mann, 4 Tage, die geht nicht auf 3.
Alter, das habe ich schon ganz vergessen. Du hast komplett recht. Ich habe schon mit 20 nicht gerne gearbeitet. Du hast total recht. Die haben damals gesagt, jeden Tag, daily, 5 Tage. Und jeder hätte sich die fucking Hände gerieben und du hast genau recht. Ich weiß noch, ob ich gesagt habe, oh, reichen nicht 3, höchstens 4 und dann waren es auch nur 4. Ja. Aber das war, weil das in Köln war und ich wollte nicht so viel in Köln.
Ach, in Köln,
sein.
Das kann auch niemals von dir verlangen.
Oder? Köln ist für viele Sachen ein Grund, nicht zu machen.
Ja.
Exakt. Ja, Manager haben nicht leicht mit mir. Auch der neue jetzige gibt sich große Mühe, aber ich musste ihm vorhin schon wieder was absagen. Ich glaube auch, dass ich da so ein Schluchzen gehört habe, weil der hat auch noch ein frisches Baby. Und ich habe das Gefühl, dass ich für das Baby auch mitverantwortlich sein sollte.
Ja, vielleicht kannst du ihm den nächsten Klaas irgendwie besorgen. Das würde ja helfen.
Gott, ich wünschte, ich wäre der nächste Klaas, nur so finanziell. Mhm. Aber der arbeitet
Nein.
auch für die Kohle, ne?
Ich fürchte, der hat ja zum Beispiel nie Zeit, in unseren Podcast zu kommen.
Nee. Aber es ist jetzt auch schwierig, ich kann ihn nicht mehr übers Management anfragen. Sein Management kann mich ja nicht mehr so gut leiden und jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich anfragen soll.
Ja. Wie sind wir jetzt bei diesem Thema gelandet? Ja.
Sollten wir kurz noch sagen, dass all das eine Mischung, also wir können uns gar nicht ausschließlich mit Corona rausreden, also auch zu großen Teilen. Wir hatten eigentlich mehr Fernsehballett im Dezember geplant, mit dieser und mit euch Zuhörern und wir hätten es auch gemacht, obwohl ich ja so eigentlich nicht gerne im Dezember, noch weniger gerne arbeite, wegen Weihnachten. Und dann passierte irgendwie Corona und dann war ich ehrlich gesagt auch so kaputt im Kopf von allem und gestresst und dann wirklich weirdly, lass uns darüber auch nochmal kurz reden, ausgebrannt. Das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wirklich traurig und ausgebrannt und an der Grenze zu so depressiven Geschichten. Deswegen, um das kurz zu machen, haben wir gesagt, oh komm, die eine, die jetzt noch ansteht, die machen wir auch nicht. Wir nehmen uns jetzt eine Pause und fangen dafür früh an. Also deswegen sind wir jetzt wieder hier und wir gucken viel zu machen und ganz eventuell, wenn das mit dem Lockdown weitergeht, gucken wir, ob wir es vielleicht auch noch ein bisschen aufstocken, wenn das möglich ist. Also wir sind wieder da.
Ja.
Ach so, ja, ich war, diese Ausbrennungsgeschichte war so eine Mischung aus, es ist viel passiert dieses Jahr, aber gleichzeitig denke ich immer, das kann ja nicht sein, mein Leben ist ja jetzt nicht so aufregend und so viel arbeite ich auch nicht. Und dann habe ich überlegt, ob das vielleicht trotzdem dieser permanente Psycho-Britzel war oder so. Also und natürlich, ich habe geheiratet, ich habe auch wirklich viel gearbeitet dieses Jahr, auch mehr als sonst, aber weil das immer noch so wenig erscheint oder ich denke immer, ach, mein Job ist ja kein richtiger Job, ich habe kein Recht, ausgebrannt zu sein, da bin ich ein bisschen merkwürdig.
Aber es hat ja, also ich könnte dir das jetzt auch erzählen, so nach dem Motto, arbeite du erstmal richtig. Andererseits ist ja dieser Ausbrennlevel ja bei jedem anders. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist das bei manchen von uns auch so eine Art Luxus-Ausbrennlevel, weil wir tatsächlich nichts gewohnt sind. Und wenn wir jeden Tag schlimm arbeiten müssten, um unsere Familie zu ernähren, dann könnten wir das vermutlich auch und müssten nicht im Bett bleiben. Mhm. Aber das glaube ich halt wirklich, dass dieser Level, es ist ja jetzt nicht ein irgendwie messbar absoluter, genormter Level, wo Leute sagen, uff, jetzt war es aber zu viel. Und wenn es einfach zu viel war, war es zu viel.
Ja, also. Aber ich finde es, ich meine, ich habe relativ viel Erfahrung mit so Psychokram, mit meinem eigenen Psychokram und mit fremden Psychokram. Und es ist erstaunlich, dass man selbst dann immer noch denkt, ach, ich Ich stell dich mal nicht so an, Sarah. Also das Hauptproblem von allen Leuten mit Depressionen und Angststörungen und so ist ja, dass sie denken, das ist doch nicht schlimm. Ich habe ja, alle Beine sind noch dran, wobei bei mir ist ja auch immer noch ein Gliedmaßen ab, aber und so. Und da war ich ein bisschen erstaunt drüber und fand dann aber auch, dass genug passiert ist, um es zu rechtfertigen. Weil unsere, also oder mein Job noch mehr als deiner, ist auch von so wenig Struktur geprägt, dass man immer denkt, ich arbeite ja kaum, aber eigentlich hat man dafür dauernd die Arbeit im Kopf. Ich meine, allein das ganze Fernsehen, so absurd es und lustig es klingt, ich weiß das. Aber Fernsehballett und diese Seriös-Sache, wo du einfach 8 Serien gucken musst für eine Doppelaufzeichnung, das wird ja doppelt aufgezeichnet, dann hast du dauernd irgendwas im Kopf mit Arbeiten. Ich habe bis heute meinen neuen Ehenamen noch nicht richtig überall umgemeldet. Also irgendwie hatte ich schon das Gefühl, jeden Tag zu britzeln, weil es so unstrukturiert ist. Also das ist dann eher das Problem, weil es ist schon eine Menge gewesen.
Aber
so.
Aber jetzt ist ja alles abgesetzt. Jetzt hast du ja nur noch das Fernsehballett.
Wie schön, oder? Mein Leben ist so fantastisch. Es ist tatsächlich einfach alles abgesetzt. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Das, oder ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ist mit seriös. Vielleicht reden wir darüber ein andermal. Das sieht nämlich gar nicht so gut aus. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch abgesetzt, aber vielleicht auch nicht. Bestimmt. Hatte ich dir das schon erzählt? Mhm. Ah, Kike. Aber ich habe die Mail auch nicht richtig gelesen. Es kann sein, dass es nur so ein eventuelles. Ich bin auch so jemand, der keine Mails mehr liest. Oh Gott, dass ich überhaupt noch Menschen habe, die mich leiden können. Ja, das war das. Kann ich jetzt Leaving on a Jet Plane spielen?
Ja, bitte. Ich bitte darum.
Also ich möchte kurz,
warte, ich moderiere dich an.
Ich musste vorher noch viele Sachen erzählen, damit die Leute nicht so traurig sind, dass es nicht so gut klingt. Nämlich, ich kann keine Noten, ich habe noch nie Musik gemacht, ich verstehe Musik nicht, ich habe noch nie ein Instrument gespielt und jetzt habe ich eine Ukulele, weil ich eine haben wollte und der Christoph mir eine gebaut hat. Also eigentlich haben wir 4 Ukulelen, weil wir so sind. Und ich habe mir allein in den letzten 4 Tagen...
Also 4?
Ach, lange Geschichte. Er hat mir eine selber gebaut, sich selber eine gekauft, dann wollte er noch eine richtige haben und jetzt haben wir 4 Ukulelen. Und ich habe mir... Leaving on a Jet Plane beigebracht, aber ich kann noch nicht so machen. Ich kann nur so machen. Okay, bitte moderiere mich ein.
Meine Damen und Herren, jetzt auf unserer Showbühne Sarah Kuttner mit Leaving on a Jet Plane und ihrer Ukulele.
Das ist mein erster öffentlicher Auftritt. Okay.
Ich mag, dass du auch dieses kleine, was ich mache, bevor ich meinen Hund rufe.
Ja, stimmt. Bam, bam! Und los geht's. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Oh nee, das war falsch. Lass mich nochmal reinkommen. Oh, ich brauche den Text auch. Warte. Das ist hier alt.
Kannst du nicht prompten?
Ja, muss ich. Ich muss mal in meinem Computer. Ich muss dich kurz wegmachen vom Gesicht her. So. Wo ist mein Dokument dafür? Ach, ich mache ohne, ich fange einfach nochmal an. So. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Ach, ist nicht gut heute. Stefan, 3 Tage sind nicht genug. Ist so, ich habe heute auch noch gar nicht geübt. Kann sein, dass das Ding nicht gestimmt ist. Kann ich so kurz stimmen? Haben wir die Zeit? Ich bereite für die nächste Aufzeichnung den Song nochmal richtig vor.
Ich hatte, wenn ich das beruhige, ich hatte auch ganz klar das Gefühl, dass es an der Ukulele lag und nicht an dir. Und am Finger. Also, dass du überhaupt... Also,
aber ich bin übrigens tatsächlich wirklich ein bisschen stolz, weil ich überhaupt nicht wusste, wo man anfängt, was man machen muss und habe dann einfach nur die einfachsten Akkorde mir im Internet beigebracht und kann jetzt schon sehr viele Lieder. Mein Plan ist eigentlich, Forever Young zu können. Ich möchte eigentlich, wollte ich das nur deswegen haben, weil ich einmal Forever Young auf der Ukulele singen und spielen wollte.
Ja, das werden wir dann noch erleben.
Nee, wahrscheinlich nicht. Es hat sehr schwere Akkorde.
Naja.
Es hat auch den einen Akkord, wo man den ganzen Finger drauflegen muss, den Zeigefinger, und das geht einfach nicht, weil da die geheime Brittelstelle ist. Also ich
die wird ja irgendwann verschwunden sein. Wie viele Saiten hat eine Ukulele?
4.
Ah.
Und sie sind anders als bei einer Gitarre. Guck mal, die sind so.
Naja, deswegen anders, weil die Gitarre ja 6 hat.
Nein, aber auch von der Reihenfolge habe ich gehört. Oben ist eine hohe, das ist sonst nicht so. Guck. My dog eats shit. Hat mir Justin beigebracht aus dem Internet.
Okay.
Also eigentlich also, hat er gesagt, my dog has fleas, aber my dog eats shit.
Vielleicht für Leute, die wissen, die jetzt schon seit 5 Minuten ihr dieses Empfangsgerät anschreien, dass deine Ukulele falsch gestimmt ist. 030-501 wie die Jeans 54754. 030-501 wie die Jeans 54754.
Ich habe hier ein digitales Unclip-Stimmengerät Und wie du siehst, leuchtet es grün. Meine Ukulele ist... Ah, doch. Ist nicht sehr falsch gestimmt. So gut, dass wir darüber noch gesprochen hatten. Ich hatte mir noch Sachen aufgeschrieben, die ich dir erzählen wollte. Ah ja, ab Mittwoch mache ich ein Praktikum beim Tierarzt. Wollte ich dir erzählen. Bei meiner Tierärztin hier um die Ecke, weil ich ja jetzt zertifizierte Hundegeschichte bin und dachte, es schadet nicht, sich noch so Tierarztsachen anzugucken. Und jetzt gehe ich da immer einmal die Woche hin und stehe, ich hoffe, ich kriege einen weißen Kittel. Und dann weiß ich nicht, dann gucke ich zu, wie man Hunden die Beine wieder einrenkt oder so.
Okay.
Ich kann nicht sagen, wo das ist, weil das wäre weird, aber es kann ja sehr gut sein, wenn einer von euch jetzt zum Tierarzt geht, an einem bestimmten Tag in der Woche, kann es sein, dass ich da stehe und sage, hallo Frau Schulz, kann ich mal den Impfpass sehen?
Ich bin froh, dass du nicht verraten hast, um welchen Tag in der Woche es sich handelt.
Habe ich es schon gesagt? Habe ich es schon gesagt gerade?
Ja, hast du schon gesagt, es war der Mittwoch.
Wow, ich habe wirklich das Gefühl, langsam, mir fallen in letzter Zeit auch nicht mehr manche Worte nicht mehr ein. Hast du das auch? Ich habe manchmal Angst, dass ich eine ganz leichte Demenz habe. Ohne Scheiß, ich erinnere mich nicht daran, Mittwoch gesagt zu haben.
Soll ich den Namen von der Tierärztin denn piepen dann?
Ich habe den Namen nicht gesagt, ich könnte schwören.
Nein, hast du nicht gesagt. Nein.
Ja, okay. Mehr habe ich nicht zu erzählen und wir müssen ja auch über Fernsehen reden. Ich
musst du da vielleicht dann auch Katzen behandeln? Weil wenn mein Hund und ich zum Tierarzt gehen, sind da auch immer, also wir haben viel Spaß mit Katzen.
Ja, ich hatte erst vorhin drüber nachgedacht, dass ein Tierarzt ja gar nicht bedeutet, dass da den ganzen Tag Hundeparty ist, sondern dann sind da wahrscheinlich auch Wellensittiche und Schlangen vielleicht. Mhm. Und Katzen. Und Katzen sind, glaube ich, kacke beim Tierarzt, weil die komplett durchdrehen und immer... Man zieht dann, glaube ich, so Handschuhe an, die man auch anzieht, wenn man Falken auf sich landen lassen will.
Man zieht Falkenhandschuhe an?
Ich würde es machen, die kratzen noch sehr stark. Ich glaube, man hat dann da, ich bringe da mal ein paar mit und dann werden wir ja sehen, ob sie da Interesse dran hat.
Ich hätte hier, es sind in den vergangenen Monaten, in denen wir nicht on air waren, sind verschiedene Anrufe auf dem Anrufbeantworter aufgelaufen. Mm. Soll ich mal,
Entschuldigung, wollen wir mal hören? Mund voll Kaffee, ja, mach.
Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
Ja, hallo, hier ist der Thorsten von eurem Anrufbeantworter. Ich spreche jetzt quasi tatsächlich mit mir selber, auch schön. Ich würde gerne was zur aktuellen Folge sagen, und zwar zum Thema Applaus vom Band. Der Stefan findet das ja ganz gut, ich finde das total schrecklich. Ich sage euch auch warum. Ich hatte selber das große Glück, vor ein paar Wochen in einer Quizshow mitmachen zu dürfen, nämlich beim Buchstaben-Battle auf Sat.1, moderiert von der... ja, bei euch so mäßig beliebten Ruth Moschner. Ich habe das Internet natürlich angeguckt im Fernsehen, so wie ich mich auch selber gerne auf Anrufen beantworte, abhöre. Und das war, also der Applaus war echt schlecht. Also der kam aus der untersten Dose, passte überhaupt nicht, war auch total dünn, also fand ich nicht gut.
Hallo ihr beiden, hier ist der Marco aus München. Ihr wolltet wissen, wie das mit dem Applaus gemacht wird. Da gibt es tatsächlich jemanden, der sonst Warm-Upper ist. Das ist der Christian Oberfuchshuber. Den müsste man eigentlich kennen aus der Presse oder von Instagram oder Facebook. Und der hat so eine Applausmaschine, mit der tingelt er momentan durch viele Shows. Müsst ihr mal bei ihm auf Instagram gucken. Hat er auch gepostet, wie er das macht.
Hallo Sarah, hallo Stefan. Ich habe gerade eure letzte Folge angehört und ich bin eigentlich ein riesen Fan von euch und teile absolut jede Meinung zu jeder Serie, aber... Crown, ich bin schockiert, dass das nur in einem Satz genannt werden kann mit dem Masked Singer, ist richtig, richtig fies, weil das kann man doch nicht vergleichen. Das eine ist ProSieben, dass irgendwelche Menschen in Kostüme stecken, das andere ist The Crown. Also ich liebe es wirklich, ich finde die Schauspieler, ausgenommen Maggie Thatcher, auch wirklich super gut. Ihr solltet einfach vielleicht mal die ersten drei Staffeln schauen, weil es ist wirklich was, in das man sich auf Dauer verliebt.
Ja, hi, hier ist Elisabeth. Ich muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben. The Masked Singer ist absolut langweilig irgendwie. Ich liebe Promis und ich liebe Raten und ich liebe Castingshows und eigentlich würde alles zusammenpassen und es langweilt mich einfach nur. Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass Stefan das nicht weiter gucken mag. Wenn mir langweilig ist, höre ich viel lieber weitere Folgen von dem kleinen Fernsehballett. Und da bin ich letztens dann irgendwie nochmal auf die Real Housewives of Beverly Hills gestoßen, als ihr darüber geredet habt. Und musste mir jetzt den Channel von Amazon Prime holen, weil Netflix nur die ersten beiden Staffeln hat. Das macht ja absolut süchtig.
Hallo, hier ist Carina aus Osnabrück. Ich sollte mich ja einmal melden zum Thema Mars Singer. Da muss ich einmal Stefan widersprechen. Das ist natürlich eine Weltklasse-Sendung und eigentlich richtig toll, aber ich kann ihn sehr verstehen, dass es ja doch unerträglich ist, dass sich das Ganze stundenlang anzuschauen. Deswegen empfehle ich die amerikanische Version von Mars Singer zu sehen auf YouTube. Da gibt es mittlerweile auch schon 4 Staffeln. Stefan, vielleicht wäre das was für dich. Das ist in 45 Minuten durch und man hat natürlich auch einen ganzen Haufen richtiger Promis, vielleicht im Gegensatz zu Deutschland.
Liebe Sarah, lieber Stefan, natürlich gibt es auch andere da draußen, die den Mars Singer für absolut schlecht und indiskutabel halten auf jeder Ebene. Und lieber Stefan, das ist eindeutig für eine Zielgruppe, die leichter Glück empfindet als wir.
Hallo, hier ist Anne. Ich schreie ein bisschen mein Telefon an, weil es am Klavier steht. Und ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Sarah, weil sie tatsächlich das Titellied von Please Like Me nicht erkannt hat, also beziehungsweise verwechselt hat mit dem von The Masked Singer, weil es sind wirklich komplett andere Lieder. Von The Masked Singer ist von The Who, das heißt tatsächlich Who Are You? Und von Please Like Me ist I'll Be Fine von Clary Brown. Und ich könnte es jetzt vorspielen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit reicht. Aber Masked Singer geht nämlich so. Und das andere geht so. So, ich finde es nochmal, also wirklich viel Zeit hat man ja nicht. Ich hoffe, man hat es gehört. Es sind 2 komplett andere Lieder. Ich könnte erklären, warum es gar nicht so.
Nein, nein, also Folgendes. Der Anrufbeantworter war voll.
Der war tatsächlich voll.
Der war tatsächlich richtig voll. Und das war auch in der Zeit, wo ich weiß gar nicht, ob zu Hause war oder im Krankenhaus, aber auch den nicht lernen konnte.
Ah. Das ist ein bisschen schade, weil ich jetzt wirklich nochmal Please Like Me hören wollte und genau da das abgebrochen ist. Aber ich habe es dann wirklich eher verwechselt, wenn es nicht ähnlich klingt.
Ja, du hast es einfach, weil du bist ja auch so ein bisschen verwirrt, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ist das nicht toll, die Formulierung? Es ist für eine Zielgruppe, die leichter Glück empfindet.
Ich suche schon, falls du dich gewundert hast, warum ich hier so hektisch bin. Ich suche die ganze Zeit meinen Stift, den ich gerade nicht finde, um mir alle Sachen aufzuschreiben. Es ist toll. Das möchte ich mir tätowieren lassen. Das beschreibt genau unsere Zielgruppe, uns alle, alle Menschen, die wir mögen, beschreibt das. Das ist toll. Und ich würde auch gerne, ich habe überlegt, ob ich mal schnell gucke, wie der Thorsten aussieht, wenn der schon mal in so einer Quizshow oder war der, sah da, wir haben gar nicht verstanden, ob der da geraten hat oder ob der nur, ach nee, Applaus gab es ja von der Box augenscheinlich.
Ja, Publikum gab es ja sonst nicht, der wird da schon als Gast. Ich habe die Sendung ein paar Mal gesehen, das ist eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Sendung, die ich mag ja eigentlich so Gameshows und die ist aber ganz schön furchtbar. Und es liegt gar nicht nur an Ruth Moschner, die versucht, die Furchtbarkeit der Sendung mit ihrer eigenen Euphorie zu überspielen. Aber es ist wirklich stundenlanges
Abfragen. Ich dachte, du sagst, mit ihrer eigenen Furchtbarkeit zu neutralisieren.
Ja, aber die ist zugegebenermaßen ganz anders furchtbar als die Sendung. Insofern würde ich ihr das gar nicht vorwerfen. Es liegt wirklich nicht an ihr. Aber es ist so, je nachdem auch, wie schlecht die Kandidaten sind. Ich habe jetzt auch noch nicht nachgeguckt, wie der Thorsten war. Müsste ich mal googeln.
Ich mag das, dass der Thorsten sich selber auf dem Anrufbeantworter spricht. Ich bin großer Fan von
der Thorsten. Ich hab folgende Kritik. Der Thorsten hat, glaube ich, 4 oder 5 Minuten auf dem Anrufbeantworter gesprochen.
Der Thorsten kennt uns gar nicht.
So.
Wir nicht mal so machen, das ging nicht, ne? Dass man das gar nicht duschneiden muss, sondern das tatsächlich nach 20 Sekunden einfach tschö.
Ich glaube, es reicht ja, wenn er voll ist, der Anrufbeantworter. Also bei Anne hat es ja funktioniert.
Ja, aber wenn, sagen wir mal, nur Thorsten und Linda den Anrufbeantworter vormachen, dann haben ja all die Elisabeths und so gar keinen Platz mehr da.
Das ist aber, glaube ich, dann auch so ungerecht wie die Welt halt.
Ja, stimmt.
Manche Leute haben alles und
manche Leute empfinden dann noch einfach weniger leicht Glück.
Ja.
Die Masked Singer-Sache, ist das interessant für dich? Die englische 45 Minuten und richtige Promis klangen direkt ganz gut.
Ja, nee.
Okay.
Nein, es ist sehr gut gemeint. Der Ansatz ist völlig richtig und ich finde es auch, eigentlich müsste man sich mal so ein bisschen systematischer angucken. Ich weiß auch nicht, warum Deutschland denkt, wir müssen 4 Stunden lange Shows machen und zwar bei Shows, die es in Amerika in so einer 1-Stunden-Version gibt.
Ja.
Warum?
Ich sehe das also, ja bei allen, ich gucke ja gerade, weißt du ja, alle Sachen, die ich in Deutschland gerne gucke, auf im englischen Original nochmal, also alle Bachelor, natürlich bin ich davon in die Bachelorette abgerutscht, Temptation Island und so weiter und so fort und das ist alles immer besser als die deutsche Variante davon und zwar vor allem, weil es kürzer oder zumindest kurzweiliger ist. Wir sprachen ja mal bei der Heidi Klum Geschichte hier Project Runway drüber, dass das auch lang ist, aber voll. Man hat nie einen Moment, wo man denkt, oh come on. Und die machen auch viel weniger dämliche Spiele. Du weißt ja, ich bin ein großer Spielhasser. Das hat jetzt mit Masked Singer nichts zu tun. Aber ich bin gerade komplett drin im Ami-Kram. Ich gucke nur noch, I only speak English these days, weil ich komplett da dran bin. Und Deutsche, ich weiß auch nicht, warum die immer alles kaputt machen. Ja. Das ist mir wirklich unerträglich.
Und ich kenne tatsächlich Christian Oberfuchshuber. Der ist bekannt als Warm-Upper. Ich habe ja mal vor Jahren so ein Stück geschrieben über das Publikum bei Fernsehshows und wie das alles so ist. Und so über dieses Klatschvieh nennt ja die Fernsehmacher.
Ja, ich weiß.
Ja auch gern vom Klatschvieh.
Ich bin auch die Fernsehbranche. Ich hatte auch mein eigenes Klatschvieh früher. Das wurde damals schon so genannt. Bei Viva und MTV, als ich meine eigene Sendung hatte, hatte ich ja richtiges Publikums.
Hattest du einen richtigen Warm-Up auch oder hast du selber
gemacht? Nee, wir wollten, ach, du kennst mich doch. Ich fand Warm-Up kacke. Ich wollte es auch nicht selber machen, weil man ja immer die gleichen Witze macht. Und dann hat Arne, der auch bei uns in der Sendung schon war, mein damaliger Producer, das so ein bisschen gemacht. Aber Arne ist tatsächlich ein Spitzentyp, aber jetzt sagen wir mal auch nicht der allerlustigste auf der ganzen Welt. Jedenfalls nicht so, dass es für ein Warm-Up reicht. Aber ich mochte das gerne. Ich wollte ja nie, ein Warm-Up macht auch so eine, also ich glaube, es macht Sinn, weil die Leute dann so hysterischer sind. Das Adrenalin-Level ist einfach höher. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, wow, und dann komme ich raus. Weißt du, wenn jemand vorher so way macht. Bei Extra 3 war das auch so. Als ich habe ja eine Sendung mit Publikum gemacht, dann kam Gott sei Dank Corona, dann gab es kein Publikum mehr. Und da wird halt vorher auch im großen Stil. Und die drehen durch, weißt du, und dann kommen so 1,60 Meter Schluffi raus und möchten eigentlich in dem Sinne ja kein Stand-up machen, sondern nur was erzählen. Und man hat das Gefühl, man enttäuscht das Publikum maßlos, wenn davor ein Warm-Upper war.
Ich glaube, es war Jürgen von der Lippe, mit dem ich aber auch vor vielen, vielen Jahren darüber mal geredet habe. Ich glaube, der war jemand, der zumindest damals das immer selber gemacht hat, weil er mit dem Argument, dass es ja darum ging, dass die Leute auf ihn irgendwie geil werden.
Ja, das ist genau richtig. Ich war nur zu faul dafür.
Ja.
Ja, nee, es stimmt aber. Man kann die dann schon mal einmorden, in welche Richtung es geht mit den Witzen und so weiter und so fort. Und ich habe das bei Extra 3 dann auch kurz versucht, aber dann war sowieso das Publikum weg und ich, I don't do Publikum.
Aber Christian Oberfuchshuber war auch, und da konnte man ihn sehen mit seiner Applausmaschine, der war bei der traurigsten Sendung des Jahres, also ganz knapp ist diese Abschiedssendung des großen Fernsehballetts dann doch noch vom Thron gestoßen worden, von der Silvestershow vom ZDF, vom Brandenburger Tor. Man hat ja in Berlin die ganze Innenstadt. Die haben das ja alles abgesperrt, tagelang, um da die große Bühne und alles aufzubauen für null Publikum. Und dann haben
und da stand er mit seiner Applausmaschine und hat
da stand, genau, Oberfuchshuber stand da mit seiner Applausmaschine.
Warte, entschuldige, ich muss aber nochmal früher reinkommen. Erklär mir erstmal kurz, was eine Applausmaschine ist, weil in meiner Welt sehe ich gerade einen Kasten, der, sagen wir mal, so groß ist und der, also so groß im Sinne von 50 Zentimeter, und der steht jetzt in meiner Vorstellung vor dem Brandenburger Tor und macht yay. Das scheint mir falsch.
Nein, du erinnerst dich doch an dieses Gerät, was ich irgendwann angeschafft habe, als ich Produzent dieser Sendung wurde.
Ja,
wo man so farbige Knöpfe drücken kann.
Drück mal ein.
Kann ich nicht, ist ja nicht angeschlossen.
Ach so, warte, dann drück ich ein.
Genau. Und der hat halt das Gleiche, nur mit viel mehr Knöpfen.
Aber was ist dann das Spezielle dran? Das hat doch Stefan Raab schon gemacht, Knöpfe.
Ja, das Spezielle daran ist halt, dass du viele verschiedene gute Applaus- und Jubel- und Reaktionssorten hast. Appläuse.
Mhm. Ach so, der mischt, der ist wie so ein DJ, der mischt dann, der ist so ein Applaus-DJ quasi?
Ja.
Soll ich den mal einladen?
Ja.
Dann könnte der einfach uns erstens erzählen, wie es ist, Applaus zu machen und der könnte Raumengen Applaus für uns machen. Schreib mal auf, lass ihn mal anfragen. Ja.
Okay. Und den hat man zwischendurch auch mal gezeigt, um das zu erklären, warum da irgendwie Applaus ist, was ganz okay war.
Ja.
Aber ansonsten standen halt Andrea Kiewel und Johannes Bekerner auf dieser riesigen Bühne vor keinem Publikum und haben auch mit so einer Mischung aus so, uns ist es selber ein bisschen peinlich und wir machen das hier als Service für Sie, weil Sie als Menschen auch
Sie Silvester feiern. Sie verstehen das sonst nicht.
Nein, es ist Silvester und man kann jetzt auch nicht alles absagen und wir haben deswegen die große Bühne, wo wirklich die Veranstaltung ist auch sonst ja sehr traurig und da haben dann die Höhner irgendwie schön das neue Jahr eingesungen.
Was? Ich habe überhaupt nicht ferngesehen an Silvester aus irgendeinem Grund. Oder wahrscheinlich irgendein Bachelor oder so. Ich wusste überhaupt nicht, dass die diese Show machen, weil ich habe die einmal gesehen und die ist ja so armselig, weil dann immer noch mal Captain Jack kommt.
Ja,
und man so denkt, aber das ist doch schon so lange her, dass selbst ich nicht mehr weiß, was das nochmal war. Und dann sehen
die Leute immer wieder gerne.
Und das ist genau das auch dieses Mal nur ohne Publikum. Ach, dafür ist Geld da oder was, aber nicht für eine weibliche Moderatorin.
Exakt.
Nice.
Und Genau, und um zum Thema Applaus noch, weil der Thorsten es sagte, peinlich. Also schlechter Applaus ist natürlich scheiße. Ich bin jetzt gar nicht dafür, den Applaus vom Band einzuspielen. Ich war nur bei manchen Sendungen, ich weiß gar nicht mehr, welches waren, davon angetan, wenn du das halt gut machst, wenn die Reaktion, das ist so ähnlich wie die künstlichen Lacher bei deutschen Versionen von amerikanischen Sitcoms. Das ist natürlich furchtbar, wenn das nicht sitzt, wenn du merkst, okay, die haben so drei Lachreaktionen, die dann immer so abwechselnd eingespielt werden.
Die besten sind die, wo einer noch so nachlacht. Ne? Das sind die guten, finde ich, wenn du so ein Lachen hörst und am Ende noch genau einer so macht. Das finde ich immer glaubhaft. Wirklich.
Und ich fand ein paar, ich weiß nicht mehr, was es war, war es Masked Singer? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ein paar von diesen ProSieben-Shows hat das, ich weiß auch da nicht, ob es Christian Oberfuchshuber war, aber jemand mit einem guten Gespür gemacht. Und da macht es natürlich auch Sinn, einen Warm-Upper zu nehmen, der ja genau eigentlich dieses Gespür dafür hat, auch sonst, wie das Publikum reagieren soll und wie es reagiert und
nochmal
anfeuert schon. Oder nicht anfeuert und so.
Ich weiß nur nicht, ob ich es nicht irgendwie fake, also ich meine, es ist ja offensichtlich fake. Ja, das ist mir schon klar, aber dass ich so, es geht ja immerhin um eine emotionale Reaktion. Man reproduziert eine emotionale Reaktion und das ist so doppelfake.
Ja, aber die Alternative ist halt Stille.
Ja, Mann, deal with it. Dafür werden wir Künstler bezahlt, dass wir auch mal aushalten müssen, dass Stille ist.
Aber ich glaube, also das funktioniert natürlich so bei so einer kleinen Extra-3-Sendung. Und ich meine jetzt
ja, bei den Showsachen nicht. Aber dann, oder andererseits, weiß man doch nicht. Kann man noch mal gucken. Sind ja trotzdem Leute da, die lachen können. Meine Kamerajungs bei Extra-3 haben sehr viel gedacht. Die waren mein liebstes Publikum. Da sind ja trotzdem drei Kameras und drei Kamerajungs und hier noch Ton und so. Und die konnten mich gut leiden. Also ich hatte mein Publikum. Das muss doch reichen. Wenn jeder von denen so ein Ansteckmikrofon bekommt, dass man deren Lache hört, dann hat man noch so einen schönen 6-Leute-Sound.
Ja.
Also weil so lernst du ja auch nicht wie der Pocher, wann man unlustig ist. Wenn immer nur irgendwas eingeht, man kann ja dann gar nicht besser werden. Wenn bei jedem Scheiß einfach so ein Knopf gedrückt wird, dann gibt man sich ja gar keine Mühe mehr. Guck, wie entrüstet ich bin. Nicht eine große Abendshow gemacht, aber super sauer.
Wie ernst dieser Dur? Natürlich hast du eine große Abendshow gemacht. Sarah, muss ich dich erst wieder
an den Grand Prix.
Jörg Pilawa.
Ja, aber das hat ja Jörg Pilawa alleine gemacht. Als er mein Drehbuch übernommen hatte und all meine Moderationen mitgemacht hat, da war ich doch raus. Das war Jörgs Show. Ich habe die ihm gegönnt, die hat ihn groß gemacht. Ich habe das Gefühl, dass er danach erst ein richtiger Moderator geworden ist, nachdem ich ihm meine Texte geschenkt habe. Oh, heute ist richtiger Abrechnungstag. Heute rechnen wir mit 20 Jahren Fernsehbusiness ab. Oder lieber nicht, weil ich noch keine guten Fernsehjobs für dieses Jahr habe. Vielleicht warte ich erst mal, bis ein guter
Fernsehjob. Wärst du, vielleicht müssen wir das hier gerade mal deponieren. Wärst du für so eine große Show auch zu buchen dieses Jahr?
Ich glaube nicht. Außer es ist sehr viel Geld für sehr wenig Arbeit. Und die Leute müssten damit leben, dass ich bin, wer ich bin und auch so aussehe und vielleicht blutend komme, weil man weiß ja nie, was kurz vorher abgeschnitten wurde oder so. Ich glaube, Leute wollten mich noch nie für große Abendshows haben. Und vielleicht ist es eine gute Idee. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht könnte ich das revolutionieren, das große Abendshow-Business mit meiner eigenen muffligen Unsportlichkeit und uneindeutigen Sexiness.
Insbesondere in diesem Jahr, wo es ohnehin kein Publikum gibt. Also wenn da schon keiner ist, der ausrasten könnte, kann man das auch von dir moderieren lassen.
Die große Abendshow mit Sarah Kuttner ohne Publikum. Die langweiligste Sendung der Welt.
Und drei Kameramänner, die wirklich vor sich hin kieksen. Ja. Einer so ein bisschen verzögert, weil er den Witz zu spät versteht.
Ja. Oh, ich habe so Bock drauf.
Ja,
ich denke, ich schieße mir das. Ich sage meinem neuen coolen Manager Bescheid, dass er mir eine einsame große Abendshow besorgen soll. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass wir aufgerufen haben, Meinungen zu haben zu Masked Singers.
Ja,
haben wir das auch gemacht?
Ich glaube, ich habe dazu aufgerufen. Ja. Vielleicht ist das auch so eine Lehre, dass wir den Leuten mehr sagen sollen, was sie sagen sollen.
Ja.
Naja, ich hätte übrigens noch mehr Sachen vom Anruf beantwortet. Ich habe das extra geteilt, damit es nicht so lang ist. Willst du den Rest auch noch hören?
Ja, geil, dass wir schon eine Stunde am Start sind und noch gar nicht über Fernsehen gesprochen haben. Aber du weißt, ich liebe das. Ich mach mal kurz
einen. Wir haben ganz viel schon über Fernsehen gesprochen.
Lass mich bitte kurz ein G machen. Okay. Oh nee, ein A für Anrufbeantworter. So machen wir es immer ab jetzt, dass ich die Akkorde spiele für. Okay, ja. Meine Damen und Herren, es folgt der Anrufbeantworter. War das ein A?
Ja, man weiß es nicht. Es war so ein bisschen A-Moll, oder?
Ach so, er ist auch A-Moll. Naja, A oder A-Moll. Ja, war ein A-Moll. AM wie Anrufbeantworter machen.
Antwort.
Hier ist das kleine Fernsehballett. Sarah und Stefan freuen sich über deine Nachricht.
Ich habe immer noch keinen Stift.
Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant.
Hallo, hier ist Anja und ich dachte, ich traue mich auch endlich mal nach so vielen Jahren Liebe für Sarah. Schon aus der Viva-Zeit und MTV-Zeit. Ach, jetzt damals. Auch ganz viel Liebe für Stefan und Sarah zusammen. Ihr macht das super toll und ich weiß, ihr wollt Hass, aber ich habe leider nur Liebe. Und ich als Nichtraucher würde gerne mal wissen, bei Temptation Island VIP, das, was Julia Siegel da macht mit dem Rauchen, was das soll.
Oh, Stefan, wir müssen darüber noch
reden. Hallo, hier ist Jonas, mal wieder nach langer Zeit. Ich habe gerade was Neues entdeckt, was vielversprechend aussieht. Auf TV Now, Hashtag Cups Challenge, das stärkste Team gewinnt.
Bin der Dundet.
Ja, schau euch das doch mal an. Nach gut 10 Minuten kommt dann auch ein Esel vor. Ich glaube, das könnte besonders Stefan freuen.
Hallo, hier ist der Tim aus Bonn. Ich möchte euch beiden eine Serie ans Herz legen, und zwar Detectorists. Das ist eine BBC-Serie, die ist aber jetzt auf Arte zu finden. Es geht um Metallsondengänger. Zwei Freunde, so Mitte 40, die ziemlich verpeilt durch ihr Leben stolpern und eigentlich immer nur nach Ausreden suchen, mit ihren Metallsonden aufs Feld zu ziehen. Und die Serie ist, eigentlich geht es aber auch nicht um die Metallsonden, sondern um das Leben und Freundschaft und Liebe. Es ist wirklich eine ganz traumhafte Serie.
Ihr beiden, Sarah und Stefan, ihr seid einfach die geilsten. Ihr macht mir mein Leben wirklich leichter durch diese scheiß Corona-Zeit, durch die wir jetzt gehen müssen, indem ich immer wieder euren Podcast anhöre. Und ohne euch würde jetzt echt schon ein Stück was fehlen im Leben. Ich habe euch ganz doll lieb und ich hoffe, dass ihr noch ganz lange diesen Podcast macht.
Ich schwöre, ich habe ein bisschen Pipi im Auge.
Ja.
Ohne Kack, so weit da war ich jetzt gar nicht mit gerechnet.
Ja.
Wie süß die Leute immer sind. Und das stimmt, wir wollen ja gar keinen Hass. Wir wollen nur Hass gegenüber anderen Leuten. Ich habe großes Interesse daran, dass man uns sagt, wie lieb man uns hat, weil wir ja auch dazu neigen, immer zu glauben, dass das alles nicht stimmt. Also ich neige manchmal dazu.
Ja, ja.
Insofern habe ich gerade fast, also es war kurz vor Pipi, aber dann war ja schon vorbei. Das hat so viel aufgemacht. Ich habe den Stift gefunden. Habe ich dir meinen Hintern gerade gezeigt, als ich den Stift geholt habe?
Zumindest habe ich nicht hingeguckt.
Ja, du also weißt das nicht zu schätzen, wenn ich dir meinen Hintern zeige.
Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich habe es einfach wirklich nicht gesehen.
Wir haben über so viel zu reden. Sag mal erstmal, ich habe nicht aufgepasst, wie diese Serie hieß, von der so geschwärmt wurde mit den Metalldingern.
The Detectorists oder so ähnlich.
Das klang dann doch irgendwie ganz schön.
Es klang ganz schön. Ich habe auch gedacht, du hattest am Anfang so einen sehr kritischen Gesichtsausdruck. Andererseits wäre das auch so ein Ding für dich. Also ich sehe dich total. Exakt. Das müsste dir nur jemand so ein Teil kaufen, wie so ein, sagen wir, Fieberthermometer.
Ja, oder eine Ukulele. Vermutlich hätte ich dann 4 davon. Also, ich hatte genau die gleichen Gedanken. Ich dachte erst, was redet der Mann? Ich verstehe gar nicht, wovon er redet. Und dann dachte ich, sind das diese Sachen, mit denen man am Strand langläuft? Und dann sah ich mich direkt mit dem Ding irgendwo rumlaufen, auch ohne Grund, so wie er es gesagt hat. Ja. Vielleicht besprechen wir das. Das klang wie was wir gut finden.
Ich kann das nicht, aber es klingt gut. Ja.
Und
Rauchen. Julia Siegel.
Nee, wir müssen, größere Nummer. Ich hatte dir das noch gar nicht erzählt. Mein Riesendrama mit Temptation Island. Ich habe doch auf dieser dann noch so ein kleines Video gemacht und Sachen empfohlen. Und da habe ich kurz was erzählt und das muss ich dir erzählen. Pass auf, ich hatte ja, hast du das Video dir angeguckt?
Nee.
Wahrscheinlich nicht, ne? Du lagst auch noch im Bett. Es gibt ja Temptation Island jetzt mit VIP. Temptation Island kennst du, glaube ich, ne? Pärchen gehen da rein, werden getrennt. Werden getrennt, die Jungs kommen in ein Haus, die Mädchen kommen in ein Haus und in diesem Haus sind jeweils vom anderen Geschlecht Singles und versuchen die aus ihrer Beziehung raus zu verführen quasi. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht und trashig im Deutschen, weil es wirklich nur richtig peinliche Spastis sind. Ich weiß, man soll nicht Spasti sagen, aber es ist ein Wort, was so knallt. Ich versuche es trotzdem weniger zu sagen.
Ja, aber deswegen soll man es ja nicht sagen.
Ich weiß, aber ich bin manchmal, denke ich so, ey, Schimpfworte sind, also ja gut, aber das ist kein geiles Schimpfwort, aber es knallt so schön. Also Wichser, junge, potente, furchtbare Frauen, die, glaube ich, jetzt mal ohne Quatsch vom Sender dafür bezahlt werden. Also ich bin mir ganz sicher, dass es so eine Staffelung gibt, weil die sind so, die Mädchen, die dann die vergebenen Männer catchen sollen, sind so aggressiv. Und dass ich wirklich glaube, dass RTL denen sagt, für einen Kuss gibt's, weiß ich nicht, ein Tausi extra, wenn du den ins Bett kriegst und so, weil die sind so dran. Furchtbares Format, so furchtbar, dass es auch nicht interessant ist, psychologisch, weil es wirklich einfach nur knutschende, vögelnde junge Menschen sind, die viel saufen.
Jetzt kommt aber gleich das große Aber. Du brauchst so eine ganz lange Rampe auf.
Nein. Und das gibt es jetzt auch als VIP-Edition. Und da war unter anderem Julia Siegel und ihr Typ Ludwig drin und Willi Herren mit seiner Frau. Und woraufhin das Mädchen raus wollte, ist, dass Julia Siegel, das war wirklich erstaunlich, die ganze Zeit geraucht hat. Also im Sinne von, so, man trifft sich abends wie so eine Nacht der Rosen am Lagerfeuer und da wird einem per Video gezeigt, was dein Mann im anderen Haus macht. Also es ist ganz klar, jetzt ist kurz mal 10 Minuten Fernsehen, die Kameras sind da, die furchtbare Angela Fingererben ist da und Julia Siegel fängt dann an zu rauchen. Die hat ein Feuerzeug und Kippen mit, das ist wie wenn du bei Wer wird Millionär dir mittendrin eine anzündest. Genau so und in jeder Einstellung, jeder Einzelne, also immer der, wo du denkst, jetzt kommt die Aufnahmeleitung und sagt, Julia, wir drehen jetzt, dass man kurz die Kippe ausmacht. Die hat so viel geraucht, wirklich, das war furchtbar und eklig und peinlich. Das war aber nicht das Problem, sondern Willi Herren war da mit seiner Frau. Die lieben sich, da war auch kein Blatt Papier zwischenzubringen, niemand ist jemandem fremdgegangen. Sogar, es gab so einen Moment, wo seine Frau irgendwas zu einem anderen Typ gesagt hat, ich weiß nicht mehr was, und dann meinte sie danach in die Kamera, scheiße, wenn das falsch geschnitten wird, dann denkt der Willi, das und das, die hatte richtig Sorgen. Die hat wirklich gesagt, fuck, wenn der das sieht und wenn die das dann das und so. Und was hat fucking RTL? Ich war wirklich so sauer. Ich war kurz vor einer Beschwerde gemacht. Die haben genau das so gemacht. Die haben das so geschnitten, dass du nur siehst, wie sie sagt, oh Gott, wenn Willi das erfährt oder wenn Willi das sieht, was wird der denn denken? Was zur Folge hatte, die haben das Willi Herren gezeigt und Willi Herren hat ohne Scheiß angefangen zu weinen. Richtig zu weinen. Mit Tränen, mit Zittern. Der hatte ganz dolle Angst um seine Beziehung. Und Angela Fotze Fingererben, tut mir wirklich leid, sitzt da mit diesem toten Gesicht und weiß, dass sie ihm was Falsches vorspielt. Die quält ihn also aktiv und sagt auch nichts wie, was sie übrigens im Englischen Temptation Island machen, die sagen immer, denk dran, das ist nur eine Momentaufnahme. Wir wissen nicht, was vorher passiert ist oder nachher passiert ist. Und Angela Fingererben sitzt da mit dem totesten Wichsergesicht und guckt dem richtig weinenden Willi Herren in die Fresse und sagt, und? Oder irgendwas. Und löst es auch nicht auf, bis zum Schluss nicht. Der geht damit wieder zurück ins Haus, weint da weiter und so weiter und so fort. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Das war wirklich hardcore widerlich. Und Angela Fingererben, ich habe so eine Verachtung für die, weil die da sitzt, die hat keinerlei Ausstrahlung. Man sieht richtig, dass sie es eigentlich verachtet, den ganzen Scheiß zu machen, gibt sich aber auch keine Mühe dabei. Boah. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das wirklich so eindrucksvoll war, dass du es dir vielleicht noch mal angucken könntest. Das war wirklich einfach eine aktive Folter und das finde ich richtig hart. Entschuldigung, aber da war ich wirklich richtig doll sauer, weil der hat Rotz und Wasser geheult.
Ja. Oh.
Ja, und dann habe ich mir die englische Variante davon angeguckt und die ist tatsächlich so viel besser, weil die haben einen ganz coolen Moderator, den kannte ich natürlich nicht, der heißt Mark Wahlberg, ist aber nicht Mark Wahlberg. Und ich dachte, nicht der Schauspieler Mark Wahlberg, sondern ein Moderator. Und der ist, ich hatte den dann gegoogelt,
Marky
weil der
Mark.
Das...
Manche, die Älteren von uns kennen ihn noch unter dem Namen Marky Mark.
Marky, den, aber nicht den Moderator Mark Wahlberg.
Nein, den Sänger.
Ja, aber der ist das nicht.
Das Calvin Klein Model.
Ja, aber der ist das nicht, der heißt
nein,
so.
Nein, das habe ich verstanden.
Und ich dachte, der macht das so gut, dass ich überlegt habe, ob der Psychologe ist, aber ist er nicht, der ist einfach nur ein Moderator und der ist auch ganz cool und er meinte auch, das ist ein bisschen scheiße, was er da moderiert, aber er guckt es so gerne, dann kann er es auch moderieren und der sagt eben all diese Sachen, also die sitzen dann da an diesem Lagerfeuer und sagen richtig, wie geht's euch, worüber denkst du nach, bitte denk dran, das ist nur ein Ausschnitt und erzählt wahnsinnig schön und schlau, wirklich schlaue Sachen übers Verlieben, er sagt so Sachen wie, deswegen heißt es ja auch to fall in love, das kannst du dir nicht aussuchen, das passiert dir einfach und bla bla bla. Und das ist im Vergleich wirklich schön und viel herzlicher. Und jetzt habe ich so eine harte Verachtung für Angela Fingererben, dass ich überlegt habe, ob ich mich beschwere. Irgendwo.
Aber das hätte ich auch nicht gedacht, dass Marky Mark jetzt mal solche Sendungen moderieren würde.
So, das wollte ich zu Temptation Island sagen und das mit Julia Siegel musst du dir eigentlich auch angucken, weil es wirklich wie so ein Running Gag ist, als wenn man hat das Gefühl, ja, dass sie immer denkt, wenn die Kamera läuft, ist schnell Pause. Also ganz schnell einrauchen.
Diese Challenge-Sendung TV Now, wo du sagtest...
Ah ja, das ist auch toll. Das ist einfach noch ein weiteres, eine Mischung aus Dschungel und eigentlich ist es ein Abklatsch von Sommerhaus der Stars, denn es sind Pärchen, aber weil sie nicht genug Pärchen, romantische Pärchen gefunden haben, sind auch beste Freundinnen dabei und sowas. Die sind so semi-bekannt, eher aus...
Wie heißt, ich hatte den Namen nämlich nicht richtig verstanden.
Weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube Couples okay. Challenge.
Ach, Couples, okay.
Ja, ja. Und die sind an irgendeinem Ort, ich weiß nicht mehr in welchem Land, in einer sehr eindrucksvollen Kulisse, das ist so ein See, wo rumherum komplett Berge sind, wie so ein Loch und da unten Luxuszelten die und müssen dann für Kohle irgendwelche Sachen machen. Das ist aber nicht so schlecht, weil es da raue Mengen Ärger gibt, wieder wie beim Sommerhaus der Stars, und sich Pärchen anschreien und sagen, du bist eine Lusche. Und
ist mit Willi Herren oder ohne?
Nee, ich glaube, der macht kein Fernsehen mehr. Der ist jetzt in Traumatherapie, nachdem Angela Fingererben ihn psychisch missbraucht hat.
Ist der nicht im Dschungelcamp im nächsten?
Weiß ich nicht. Gibt's Dschungelcamp? Wobei, nee. Warum eigentlich nicht, wa?
Gibt nur so eine Show, aber. So.
Aber habe ich gesehen, ist, glaube ich, nichts für dich, aber ich habe ja allen Dreck geguckt und ich finde es eigentlich normalerweise auch nicht so schlecht.
Hätte ich jetzt gefragt, wer guckt diesen ganzen Scheiß, aber.
Auch, das gilt auch für alle englischen Varianten davon, denn beim Bachelor hat sich jetzt rausgestellt, die sind auch nicht blöd, die Amis. Die haben früher, glaube ich, einfach Bachelor gecastet, so wie wir. Und jetzt machen die das aber so, dass sie denken, der es nicht geworden ist oder die Frau, die es nicht geworden ist, aber Sympathieträger war, wird dann die nächste Bachelorette. Und wer immer da als Mann Sympathieträger war, es aber nicht geworden ist, wird der nächste Bachelor. Und so bauen die sich jetzt alle aufeinander auf, was nicht so blöd ist, weil man dann die Gesichter schon kennt und Bock hat auf die. Und so.
Aber ist das hier nicht bei uns nicht genauso, nur über den Umweg, dass die zwischendurch einmal ins Sommerhaus der Stars oder zu Promi Big Brother gehen?
Du musst einmal noch zu Bachelor in Love Island. Das ist ja die Sache, musst du vorher machen. Ja, aber erst seit
Neuestem. Temptation
Bachelor.
Sind die in der Nähe, Temptation Island und Love Island?
Das ist in der großen Trash-Insel-Reihe. Okay. Vor Portugal. Ist Portugal ein Ort, wo Sachen vor sein können? Ja, ne? Ja. Ach ja, ich weiß, wo Portugal ist. Ja, da können Sachen sein. Da ist die Trash Island Gruppe. Okay. Ja, das war das zum Anrufbeantworter.
Haben wir über den nächsten Bachelor schon gesprochen?
Nee. Gibt's ihn schon?
Möchtest du raten, woher der nächste Bachelor kommt?
Ah, ich weiß schon. Ah, wir hatten beim Gänseessen drüber gesprochen. Nee, mach das Ding mal mit dir alleine. Warte, der
Hund möchte. Aber jetzt schon oder erst dann?
Loppi, komm mal her. Nein, erzähl, du warst ja so aufgeregt.
Ja, ich habe das nur noch gar nicht aufgeschrieben. Die Leute sollen es eigentlich zuerst auf über Medien lesen. Aber der nächste Bachelor kommt nicht nur aus Osnabrück, sondern ist der Sohn vom Bürgermeister von Osnabrück. Way. Und die Lokalpresse ist in einer Weise aus dem Häuschen, die jeder Beschreibung spottet und macht es wild entschlossen, alles daraus zu pressen, was
ja,
man
an. Ja, Mann, aber ihr habt ja jetzt auch nicht so viel in Osni, oder? Habt ihr Riesen? Ich meine, an so aufregenden Promi, Osni, die Stadt, die super viel hat. Oh, ich komme nicht mal raus, es tut mir leid, aber.
Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Und also mehr dazu, kurzer Werbeblock demnächst.
Gucken
auf
wir das
Medien.
Dann und besprechen wir das dann wegen Osnabrück?
Ja, vielleicht eine Folge, aber die erste auch nicht. Ne? Die erste ist ja die, wo die alle vorfahren. Vielleicht die zweite Folge.
Ja, die erste. Ich habe viele erste Folgen gesehen in letzter Zeit, wie du weißt, und da ist der Vorspulfinger sehr aktiv.
Hast du mal überlegt, ist da auch schon mal was kaputt gegangen oder hast du einen anderen Vorspulfinger als den?
Nee, aber gut, dass du sagst, weil ich habe große Sorge, dass ich vielleicht eine kleine Sehnscheidentzündung nur im rechten Zeigefinger, also das ist ja bei mir jetzt der rechte Zeigefinger, der Vorspulfinger, der ist noch ganz, der linke Zeigefinger, der direkt neben dem anderen Appenfinger ist. Also die linke Hand kann ich im Grunde demnächst abschrauben, da geht nichts mehr. Aber mit der rechten Hand kann ich gut vorspulen und wenn man zwischendurch ein bisschen Dehnübungen macht, ein bisschen stimulieren, dann bleibt man da safe.
Okay. So.
Schwitzt du auch sehr stark? Ich schwitze von vielen Reden.
Nö.
Okay, gutes Gespräch bisher.
Sollen wir noch kurz über Fernsehserien reden?
Ja, über so Undoing. Sorry, ist ein Witz von meinem Mann, aber ich dachte mir, dass dir sehr gefällt. Ihr seid witzemäßig oft auf einer Wellenlänge, diese Augenroller-Witze. Da seid ihr beide euch...
Ja, weil du es in Wahrheit liebst.
Penny sagt ja. Penny, sei mal still, wir arbeiten hier für dein Hundefutter. Das.
Wer soll das? Wer
Oh, bitte mach du. Was? Ehrlich gesagt habe ich es nur gesehen. Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich weiß keine Namen. Ich weiß noch nicht mal die Sender, auf denen es läuft. In der ersten Folge darf man ja immer so sein, sagst du. Stimmt's? Die erste Folge nach der Pause darf man immer viel reden und unvorbereitet sein. Stimmt's?
Ja, aber dann nicht mehr.
Nee, ab nächste Folge bin ich krass vorbereitet. Ich habe doch hier auch mein Buch. Guck, mein Fernsehballettbuch.
Es ist übrigens immer noch für die Statistiker, es ist immer noch die achte Folge, es ist die achte Staffel. Wir sind jetzt bei Folge 11 von Staffel 8.
Unsere eigene Staffel?
Unsere eigene Staffel.
Ist das so?
Ja. Und dann kommt noch Folge 12 und dann beginnt erst Staffel 9.
Dann haben wir bald letzte Folge.
Wir hatten übrigens letztes Mal die Folge, die überraschend vorläufig die letzte Folge war die 100. Haben wir gar nicht gefeiert. Ich weiß gar nicht, warum.
Ich wollte aber gerade sagen, es wäre mal wieder Zeit für einen Geburtstag, für so eine Frage-Antwort-Geschichte.
Ja, bald kommen wir, glaube ich, wieder in so gute Zahlen, wo man Jubiläen, Geburtstage feiern kann.
Lass mal gucken, wenn wir eh vielleicht mehr als sonst machen wegen Corona, könnten wir auf jeden Fall einen Geburtstag einschieben, in dem Leute uns Sachen schenken und Fragen stellen können.
Wir sollten das aber jetzt noch nicht so erzählen, als sei das sicher, sonst freuen sich die Leute schon. Am Ende gibt es das gar nicht.
Ja, aber deswegen sage ich ja immer sollte.
Ja, aber so das hören die Leute doch nicht. Weißt
ich
du,
weiß,
die
aber sind, ich bin safe dann.
Du hast doch gehört, wie sehr die Leute uns lieben. Damit kommt auch Verantwortung mit geliebt werden, Sarah.
Ich hasse Verantwortung. Ich hasse Liebe. Mhm. Liebe ja, Scheiße.
Nein.
Nein, Liebe ist super.
So, The Undoing läuft auf Sky in Deutschland. Ist eine HBO-Sache. Und es ist, was ist es denn? Es ist so ein Krimi.
Thriller-Drama.
So ein Thriller-Drama mit Nicole Kidman und Hugh Grant. Die spielen ein Ehepaar, das sind die Frasers, Grace und Jonathan Fraser. Denen geht es sehr gut. Sie kommt auch aus einer sehr reichen Familie. Sie ist Psychotherapeutin, leben in New York. Er ist Krebsarzt, Kinderkrebsarzt.
Onkologe ist die richtige Wortwahl dafür.
Ja.
Okay, sorry, ich war ja auch vor, demnächst noch Medizin zu studieren und jetzt, wo ich beim Tierarzt bin, muss ich die richtigen Begriffe nennen, ist so.
Haben ein Kind und jetzt müssen wir einmal kurz verhandeln, ob wir das verraten, was in der ersten Folge passiert, weil es die erste Folge ist, ob das okay ist, zu sagen, wer ums Leben kommt in der ersten Folge.
Ja, das geht auch relativ schnell, sonst kann man ja gar nichts erzählen. Oder man sagt einfach, es kommt jemand zu Tode und Hugh Grant wird
verdächtigt. Genau, es kommt jemand zu Tode und Hugh Grant wird verdächtigt und es ist so diese ein bisschen klassische Geschichte, dass Nicole Kidman feststellen muss, dass sehr viele Dinge, von denen die ausgegangen war, dass das so ihr Leben ist und dass das ihr Ehemann ist, über den sie bestimmte Dinge weiß, dass die nicht stimmen, dass da also sich noch extrem größere Abgründe auftun, als man erst so denkt. Und es ist dann, es geht dann über 6 Folgen und im Grunde ist es so ein, also in Wahrheit läuft es darauf hinaus, wer war es. Das finde ich ist eigentlich der Punkt, über den es dann viele Folgen geht. Es gibt dann am Ende irgendwie eine Gerichtsverhandlung. Geschrieben hat das Boot auf einem Buch, aber geschrieben hat es fürs Fernsehen David E. Kelly, das ist ja der bekannte Schöpfer von Ally McBeal, aber auch von, wie hieß diese Frauensache noch, Big Little Lies.
Ja, da ist es dem sehr ähnlich.
Genau, auch mit Nicole Kidman. Ne?
Stimmt.
Genau, der Vater, also der Vater von Nicole Kidman ist Donald Sutherland. Also es ist irgendwie extrem prominent besetzt. Und ich glaube, viel mehr würde ich jetzt gar nicht erzählen, weil es hängt schon so ein bisschen daran, dass man nicht weiß, was passiert. Deswegen ist das
ja und dass immer mal wieder es sich so ändert von, der war das wirklich, ich glaube, der war es doch nicht, der Klassiker und dass man noch Gott sei Dank nicht so viele, ich hasse das immer, wenn dann noch 20 andere Verdächtige mitspielen. Es ist ein sehr, sehr enger Raum von Leuten, die es gewesen sein könnten und das finde ich auch als guten Punkt schon meandert ganz gut immer von einem zum anderen. Immer wenn man denkt, man ist schlauer als der Fernseher, kommt wieder so ein Moment, wo der Fernseher sagt, nope. Das kann ich gut leiden. Mein Problem ist ein bisschen, also grundsätzlich finde ich es richtig gut, weil das sehr mein Genre ist und mir wirklich entgegen kam nach den Feiertagen, wo ich so viel Dreck gesehen habe, dass ich wirklich auch mal wie so eine Darmkur mal so ein paar gute Bakterien in meinem Körper brauchte. Aber ich kann Nicole Kidman nicht leiden und ich möchte das wirklich, das ist nicht so, wir sind ja keine direkten Konkurrentinnen. Ist knapp, aber es hat damit nichts zu tun. Ich finde die doof. Ich finde diese kaputt gebotoxte Fresse, obwohl die eine sehr, sehr schöne Frau ist, aber da ist immer noch so viel Chemie im Gesicht drin, dass Schauspielern für mich nicht funktioniert bei ihr.
Ich könnte es ein bisschen konkreter machen. Ich habe ein Problem nicht mit Nicole Kidman, sondern mit Nicole Kidmans Haaren. Mir sind irgendwann diese perfekten rot-goldenen
Locken, alter Falter,
die sind in einer Weise schön und dekorativ und perfekt. Und selbst wenn sie nicht perfekt sind, sind sie perfekt nicht perfekt.
Ja.
Die sind mir irgendwann wirklich auf den Keks gegangen. Ich bin mir fast sicher, dass die auch darum gekämpft haben, die Locken von ihr selber im Vorspann, zumindest als Executive Producer erwähnt zu
werden. Ich bin sehr sicher, dass Nicole Kidman das garantiert irgendwo hatte. Weil die ist das mal das. Du triffst einen guten Punkt. Ich finde die unangenehm eitel, obwohl man die gar nicht kennt, aber man sieht ihr an, die ist ja auch immer toll gekleidet, gekleidet und die ist in der Serie auch in meiner Welt unfassbar heiß gekleidet und die ist, sieht schön aus, aber man merkt so mit jeder Faser oder man glaubt mit jeder Faser zu merken, wie Nicole Kidman hintenrum über Management diverse Sachen reinschreiben lässt, wie irgendwelche Star-Friseure und dass man wirklich, und dieses permanente Bedürfnis, schön auszusehen, hasse ich an der.
Geht in jeder Folge mindestens dreimal attraktiv in grünem Mantel durch New York.
Ja.
Es wird, also es ist auch nicht ganz ohne Bedeutung, wie viel sie da rumrennt, aber es ist wirklich jedes Mal, dass du denkst so, es ist wirklich inszeniert, nicht mit dem, mit der Geschichte im Kopf. Nee,
so
sondern
Vogue-mäßig, als wenn jemand so ein Vogue-Shooting, Covershooting mitfilmt.
Wie lassen wir sie attraktiv aussehen? Ich gucke ihr trotzdem gerne zu. Also ich gucke in dieses, ich finde, dieses Gesicht stört mich jetzt nicht so, aber.
Ich nehme ihr das übel. Das ist wie mit Pocher und sich nicht Mühe geben. Ich denke so, wenn du Schauspielerin sein willst und die ist bestimmt eine gute, ich kann das nicht so gut einschätzen, dann lass mal den eitlen Scheiß weg. Ich will auch, dass die mal Rollen spielt, wo die richtig kacke ist und nicht immer nur so eine kühle, leidende, wunderschöne Frau mit falschen Brüsten, die aber so klein sind, dass sie echt sein könnten. Sowas, da bin ich, ich weiß auch nicht, da will ich...
Man fiebert, ich weiß gar nicht, ob das an ihr liegt oder am Drehbuch. Ich habe gleich noch, glaube ich, ein bisschen mehr Kritik als du, aber man fiebert nicht so richtig mit ihr. Oder sie ist ja eigentlich so die zentrale Person, deren Leben so zusammenbricht und die so verzweifelt an, oh Gott, was kann sie noch glauben? Und dafür ist sie einem ein bisschen egal, oder? Dafür gibt es ja dann
auch Gründe, hatte ich überlegt. Also ich finde auch, ich werde mit der nicht warm. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, hey, so reagiert man aber in dem Zusammenhang nicht. Aber das wiederum sollte, glaube ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was zu spoilern, aber ich werde mit der auch nicht emotional warm.
Aber also ganz ohne Spoilern, es ist wirklich an mehreren Stellen, ich würde fast sagen an vielen Stellen, auf so einen originellen Überraschungseffekt hin geschrieben und gespielt und auch diese Reaktionen so geplant und nicht auf irgendeinen, ich kann verstehen, warum die jetzt so ist, Effekt.
Nee.
Und das...
Und weißt du, was ich aber auch verwirrend finde, dass ich auch Hugh Grant nicht mehr viel abgewinnen kann, weil ich erst jetzt merke...
Oh, den fand ich wiederum toll.
Nee, der war auch toll, der war auch er selber, aber ich dieser permanente, ich guck dir nicht in die Augen, sondern ich guck so von unten mit flatternden Augenlidern nach oben, dieser Hugh Grant-Blick, dieses Nervöse, ich weiß gar nicht, ob der vielleicht auch einfach so ist, das wird schon so sein, oder ob das sein Ding ist, dieses flatterige, sich dauernd irgendwo anfassen, im Gesicht rumpulen, und da dachte ich so, ach Alter... Ich wäre durch damit. Von mir aus kannst du mal was Neues anbieten. Sonst mag ich den natürlich auch, weil er auch cool ist.
Ich finde den alternden Hugh Grant total attraktiv. Nicht auf irgendeine erotische irgendwas Art, auf so eine. Ich dem ins Gesicht zu gucken, wo jetzt diese ganzen Falten da entstehen und wo die vermutlich da jetzt in der Serie auch nochmal besonders betont wurden. Das mache ich gerne, ich sehe dem gern zu, aber ich hatte da auch so Probleme. Der hat so eine ganz besondere Art mit Kindern, also mit seinen Patienten da umzugehen. So eine, das ist irgendwie super geschrieben, wie der im Grunde nicht einfühlend, mitfühlend tut, sondern im Gegenteil. Ich krieg das nicht mehr ganz auf die Reihe, was so der Trick ist. Und das ist einerseits toll, weil das so ein Effekt hat von, ich bin hier nicht der übliche, warmherzige, schleimende Arzttyp, sondern ich versuche das Herz dadurch zu erobern, dass ich denen eigentlich sage, von mir kannst du da nichts erwarten.
Es gab so einen Moment, wo er irgendwie sagt, das Kind sagt, werde ich sterben, und er sagt, nee, und hängt aber noch hinten an, und wenn doch, dann irgendein Witz oder so. Das war, glaube ich, so ein Moment, wo man so ein bisschen...
Und das ist eigentlich toll, und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich kenne das schon. Ich kenne diese Art Charakter irgendwie schon. Und das hat mich an dieser, also ich fand, ehrlich gesagt, ich fand es am Ende nicht gut. Mhm. Also mich hat's, ich finde die Geschichte unglaubwürdig, und ich dachte an ganz vielen Stellen, ich habe das alles schon gesehen. Mhm. Also diese Geschichte so, wow, plötzlich ist der Ehepartner weg und alles andere ist auch in Frage gestellt. Also seit Gone Girl, hast du Gone Girl gesehen, den Spielfilm? Also ich finde, danach muss man sich halt irgendwie nochmal was Besonderes einfallen lassen, wenn man diese Art Geschichte von wow, ist alles anders, als ich gedacht habe, erzählt.
Mini-Anekdote, neulich hat beim Bachelor, das habe ich geliebt, eine Frau das als Phrase benutzt. Und zwar hat sie gesagt, als Drohung quasi, I'm gonna Gone Girl you so hard. Und ich dachte so, wow, super geil. Und dann wollte ich es mir merken, es ist nur so schwer auszusprechen, aber was für eine tolle Drohung zu sagen, jemanden zu Gone Girlen. Gab es schon
Ich hatte bei ganz vielen Versatzstücken, auch was am Ende die Gerichtsverhandlung angeht und sowas, das ist alles ganz okay. Ich finde sogar, ehrlich gesagt, ab der Gerichtsverhandlung wird das nochmal spannender. Und ich wollte am Ende auch wirklich wissen, wie es ausgeht. Und bin auch so dabei geblieben, die ganzen 6 Folgen, weil ich dachte, okay, ich will es jetzt auch wirklich.
Fandest du es befriedigend das Ende? Ich fand es geil. Ich fand es gut so. Also
aber nicht die letzten 10 Minuten. Aber nicht die letzten 10
Minuten. Nein, nicht konkrete, sondern man ist ja trotzdem damit beschäftigt, wer war es denn jetzt? Und dann finde ich, hat mir das gut gefallen, wer es war.
Aber ich hab das alles gedacht, ich habe das alles schon mal gesehen und es ist nicht besser gemacht, als ich es sonst schon mal gesehen habe. Und die letzten 10 Minuten sind nochmal richtig ärgerlich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ne?
War das mit dem Auto? War da ein Auto? Ach nee, ja.
Das ist komplett überflüssig. Da hätte man irgendwie.
Ja, oder hätte man geiler, hätte man einfach durchziehen können, ehrlich gesagt, finde ich. Also es müssen wirklich nicht mehr als 6 Folgen sein. Du hast vollkommen recht. Ich war nur froh, mal wieder was ganz Normales zu gucken und nicht den ganzen Scheiß, den ich sehe.
Aber dann hätte es auch einen 2-Stunden-Film vielleicht getan.
Es wäre als Film tatsächlich nicht schlecht gewesen, das stimmt schon. Ja. Und 6 Folgen war auch ein bisschen Fülle. Und ich hatte ja vorher, das hatte ich dir empfohlen, hast du das geguckt? Eigentlich dieses A Million Little Things, nur so ein Feiertags-Bingy und da geht's nicht? So ein bisschen wie This Is Us, hatte ich dir, glaube ich, gesagt. So ein Abklatsch von This Is Us in sehr angenehm. Aber das ist das Gleiche. Auch jemand stirbt und dann stellt sich danach raus, what? Dessen Leben war ja ganz anders. Und da hast du schon recht, da muss es schon irgendwie besser sein als das. Aber mich hat es trotzdem komplett befriedigt auf so einer Ebene von spannend und auch irgendwann zu Ende.
Man kann es sich angucken. Ich war aber enttäuscht, weil ich so aus dem Augenwinkel so Kritiken gesehen hatte, so, oh, geiles Psychodrama und
Ich habe gerade ein gutes Dänisches geguckt. Ich bin in letzter Zeit so europäisch unterwegs. Ich habe so eine Russen-Zombie-Serie gesehen und eine polnische Psychoserie und auf Netflix, das heißt Exo-Dingsbumsi und ist so eine. Für dich ist es nichts, glaube ich, aber für andere Leute könnte das sein. Eine dänische Serie, 21 Jugendliche verschwinden vor 21 Jahren. Keiner weiß, wo die sind. In die Richtung.
Waren die 21?
Die waren nicht 21, aber es waren 21 Leute und die 21 spielt eine Rolle da drin.
Ich dachte schon, dass es kein Zufall ist.
Ach so, ja. Wie sind wir da hingekommen? Ach so, wegen spannend und so. Nee, genau, weil das spannend und auch kurzweilig war und ein bisschen aufregender als bitte. Ja. Gut. Und dann haben wir noch Selling Sunset, weil jeder drüber spricht, weil alle Leute sagen, ich gucke ja eigentlich, ja, ich habe das Gefühl, dass viele Leute sagen, also eigentlich gucke ich ja kein Trash, aber das. Und deswegen haben wir es geguckt, weil ich.
Erzähl mal, was es ist.
Es ist eine Hochglanz-Reality-Show, das zum Thema Makler, ein Maklerbüro in L.A. vermutlich, ne, war das? Hat so ein hochklassiges, sehr teures Maklerbüro, die dann irgendwie so 40 Millionen Euro für Häuser verkaufen. Das gehört irgendwie einem Zwillingsbrüderpaar, die Oppenheim-Jungs, sag ich, wenn ich die privat treffe.
Jason und Brett, die Firma heißt die Oppenheim Group.
Genau, und die haben halt so ein Real Estate-Ding und haben da lauter heiße Alten arbeiten, also lauter so langbeinige, blonde, so L.A.-Tussis halt. 5 oder 6 und dann geht es im Grunde immer nur um deren Leben miteinander, so ein bisschen The Real Housewives mäßig, aber eben auch darum, einfach schweineteure, geile Häuser zu zeigen. Das ist eigentlich das ganze Ding. Ich weiß, dass Leute das deswegen lieben, wegen der Häuser und Hanna von Seriös meinte, sie guckt sowas eigentlich auch nicht, aber sie fände die Uhren so geil, die da alle tragen. Deswegen habe ich auf die Uhren geachtet. Augenscheinlich ist Uhren nämlich der neue heiße Scheiß, auch bei Frauen. Und es sind sonst wirklich sehr, also ich bin ja noch nicht mit Bewerten dran. Also ich habe 3 Folgen geguckt, es läuft auf Netflix, Staffel 1-3. Ich weiß nicht, wie viel es gibt und es ist im Grunde genau das. Du siehst die Mädels miteinander interagieren auf einer persönlichen und beruflichen Ebene und du siehst gleichzeitig die Mädels, die Agentinnen quasi in sehr schönen, sehr teuren Häusern rumstehen und versuchen, die zu verkaufen.
Ja, ganz großer Mist. Ganz, ganz großer Mist, nicht gucken, weil so ein Quatsch. Ja. Also, und alles zwar auf auch, verschiedenen... Ne? Bitte?
Ja, und zwar auf verschiedenen, ich habe gerade gesagt, alles daran ist großer Quatsch und du wolltest sagen auf verschiedenen Ebenen.
Hm? Ganz genau. Und zwar, erstens glaube ich nichts davon.
Ja.
Ich finde es so lustig, dass man, es gibt im Internet auch so verschiedene Berichte, dass zwar tatsächlich diese Oppenheim Group und die beiden Männer, dieses Zwillingspaar, dass die wirklich der heiße Scheiß sind in Hollywood, aber wo so Leute gesagt haben, von diesen Frauen, wir hatten da noch mit keiner davon zu tun. Und das heißt, es gibt so ein bisschen den Verdacht, dass die halt alle quasi nochmal schnell eingekauft wurden, damit man diese Frauen zeigen kann, die aber in Wahrheit, vor allem aber, das ist ja
vielleicht. Ja, wobei, die haben schon auch Verbindungen miteinander, aber wahrscheinlich wären sie dann einfach heiße Ex-Freundinnen oder so. Also die kennen, tun die sich schon, weil die auch von jahrelangen Erfahrungen erzählen miteinander.
Und wenn die das erzählen, stimmt das ja auch.
Du kennst mich doch. Ich glaube da fest dran. Wenn da kein Kabel dran ist, dann ist das nicht wireless.
Und das ist die zweite Ebene, auf der ich das alles nicht glaube. Also wir sind morgens als Kamerateam mit dabei im Schlafzimmer, wo der junge Freund seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Und niemand hat damit gerechnet, dass er das in dem Moment machen könnte. Also, what? Das habe ich ja nicht kommen sehen. Gut, das Kamerateam hat gesagt, können wir morgen früh mal vielleicht vorm Aufstehen schon dabei sein. Und es ist die ganze Zeit, die sind die ganze Zeit in solchen Situationen dabei, die dann irgendwie bedeutungsvoll sind und wo so alles irgendwie zusammenpasst. Und das, man könnte jetzt auch sagen, also anders, The Real Housewives of Beverly Hills ist vermutlich auch nicht alles echt. Ich hatte aber beim Gucken nicht das Gefühl, ich finde, das eskaliert auf eine Weise, da habe ich das Gefühl, ich bin immer dabei und die eskalieren immer. Bei dieser Serie habe ich die ganze Zeit gefühlt, das stört dann halt doch irgendwann so ein bisschen das mein Guckvergnügen, dass ich wirklich denke, okay, ihr habt das jetzt alles, ich habe den beiden jetzt gesagt, so, ja, ihr müsst euch jetzt streiten, ihr müsst euch verlieben, ihr müsst ein bisschen miteinander flirten und dann fliegen wir mit der Kamera kurz dekorativ weg. Und deswegen, das glaube ich.
Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist direkt in der ersten Folge, wo die, ich finde, die angenehmste Tussi von denen ist die Israelin. Vergessen, wie sie heißt, Maya oder irgendwie so. Ja. Sehr große, kühle, super coole, starker Dialekt und die ist irgendwie super heiß. Die hat eine Long-Term-Beziehung mit einem Mann in Miami, ist also alleine und die hat dann so einen Kunden, der so hart mit ihr flirtet und sagt, komm, wir gehen mal ins Schlafzimmer und komm, wir machen einen Drink und sie sagt immer, but I'm married und er sagt, ja, aber der Mann wohnt doch woanders und man so denkt, come on, dafür wirst du heutzutage doch schon festgenommen. Du kannst mir nicht erzählen, dass sie dann, und er sie dann auch nochmal zu einem Drink einlädt und das fand ich auch so unglaubwürdig, dass vollkommen klar war, dass selbst wenn der ein echter Kunde war, was ja schon unrealistisch ist, dass sie dem gesagt haben werden, mach mal. Und da werde ich auch eingeschnappt, weil ich das ja schon wirklich gucke, um mir Menschen beim Leben anzugucken. Und ich weiß, dass das mal mehr, mal weniger so ist. Und die Real Housewives sind ein gutes Beispiel, weil bei denen ist, glaube ich, natürlich immer sowas gestaged wie, kommt, wir machen einen Mädelstrip und machen ein Wine-Tasting. Da wird ja im Grunde jede zweite Folge fahren die irgendwo hin. Und da liegt ja total auf der Hand und da bin ich auch dankbar für. Aber da weißt du auch, egal wo die sind, gibt's aufs Maul. Die werden schon angenommen, betrunken werden oder irgendjemand macht genug Stress, also setz die einfach in den Urlaub und das wird laufen. Und hier ist, und deswegen mag ich das trotzdem gern da, weil du trotzdem sehen kannst, wie Leute streiten und verletzt sind und lügen. Und diese Makler-Geschichte ist so hart unglaubwürdig, dass es eben wirklich wie nicht Reality ist. Und damit verliert es komplett an Interesse für mich. Ja. Und mich kriegt auch der Glamour nicht. Dieses ganze kurze, also du kennst mich ja, so bin ich ja eh nicht, aber da wird ja nur wirklich auf jeder Baustelle mit Pumps gelaufen und es geht ganz doll darum, super heiß zu sein. Und alle haben immer kurz und eng an und das ist so auch so ästhetisch für mich nicht britzelig. Manchmal will ich, dass es in mir britzelt und ich denke, du siehst schön aus oder das ist interessant. Aber alles davon ist so, I don't care, nur reich, nur glatt, nur wunderschön. Die Häuser sind geil, das muss man schon sagen, aber ich würde noch nicht mal drin wohnen wollen, weil das so groß und drüber und teuer und
manche schon, dieses eine, was sich dann dieser schwarze Schauspieler anguckt, das ist so ein,
war das mit geil. Dem dreieckigen Pool oder irgendwas?
Nee, ich meine das, wo der sowas sagt, wie das ist so ein New York-Vibe.
Ja, New York meets LA-Vibe, genau.
Also es gibt schon so ein paar Dinger, wo ich sage, okay, wenn ich 5 Millionen Dollar übrig hätte.
Ja, aber die kleinen nur. Ich denke auch immer, diese großen Sachen, was willst du? Also ich würde das auch gar nicht haben wollen, all den Platz. Aber das britzelt ein bisschen, weil die auch toll eingerichtet sind. Das ist alles sehr, sehr heiß und modern, geil. Also so rein ästhetisch britzeln einen die Häuser ein bisschen, aber sonst ist es wirklich armselig.
Es sind aber auch, die Konflikte sind so egal. Also es sind schon die Frauen sind so, was weiß ich, vielleicht arbeiten die da wirklich, aber die sind schon so gecastet. Es gibt so die eine, die sofort die Böse ist, die auch von der ersten Sekunde an beweisen muss, dass sie die Taffe im Herzen gut, aber so total ehrlich, brutal und sowas, ja.
Christine. Christine, ne? Oder irgendwie so Christine. Aber ich finde, dass die wirklich nur in den ersten 15 Minuten, glaube ich, weil die keine richtigen bösen Menschen hatten, klar gemacht haben, Achtung, wir haben auch eine Böse, es ist diese Blonde und die ist böse und wir sagen es häufiger. Und dann stellt sich aber schon in der zweiten Folge raus, dass sie eigentlich auch voll okay ist. Die ist gar nicht böse.
Aber der zentrale Konflikt, über, ich glaube, 3 oder 4 Folgen habe ich gesehen, der zentrale zwischenmenschliche Konflikt
Romaine.
Romaine, der erst 25 ist und mit Mary, glaube ich, zusammen ist, ne? Mhm. Ja. Die wird 38.
So gut wie tot ist sie.
und fragt sich halt, ob das eine gute Idee ist mit dem jungen Freund. Mhm. Und das wird über 3-4 Folgen dieser, ja,
kann,
das
nee, ist weil er keine Kinder will auch, das ist das ein Problem.
Na, er will vielleicht Kinder, aber vielleicht will er sie erst, wenn sie keine mehr kriegen kann, weil sie dann schon 40 ist.
Ja. Ich bin
und schon 41. Und das wird auf eine, oh, so, also da fliegen nicht mal die Fetzen.
Ich wollte sagen, der Konflikt ist auch nicht spannend genug, um ihn konfliktig zu finden. Und dann wird er noch nicht, dann könnte man ja ein bisschen inszenieren, aber da passiert dann auch nichts, außer er sagt in 5 Jahren und sie, na komm, erst mal heiraten, dann gucken wir mal. Und dann denkt man so, ja, das war's?
Gut, nachdem sie 2 Tage vorher heulend ins Büro gekommen ist, auch das Büro, was ja super büromäßig aussieht.
Der Fußboden, dieses riesige, hast du das mal, dieses riesige Fischgrätparkett. Fischgrät ist ja eigentlich nur so, weiß ich nicht, 30 Zentimeter lang und bei denen ist das aber so 5 Meter oder 3 Meter Fischgrät. Das sah so geil aus, dass ich einen Screenshot davon gemacht habe, falls ich irgendwann mal ein Haus habe, in dem ich einen Boden haben will. Entschuldigung.
Ich habe immer nur auf diese silbernen Schreibtische geachtet, an denen die Frauen so hintereinander hin dekoriert sitzen.
Achso, das habe ich nicht gesehen. Sind die schön? Finden wir die schön?
Die sind total weird. Die sehen so aus, wie halt so Schreibtische aussehen bei das große Backen oder also bei diesen.
Ach so, wir
machen,
oder wie beim
Kandidaten machen Sachen um die Wette Shows.
Ah, so ein gebürsteter so ein Pathologentisch quasi. Wo man denkt, nee, der muss leicht abzuwischen sein nach dem Backen oder nach dem Aufschneiden.
Nein. Achso. Es ist so ein, du musst es dir angucken.
Ich wollte gerade sagen, ich guck noch mal rein.
Ja, guck noch mal rein. Aber diese weirde Kombination aus, es fühlt sich total gefaked an, aber dann erzählen sie nicht mal krasse, gefakte Geschichten, sondern haben dieses, oh, soll ich ihn heiraten oder nicht? Ich weiß nicht. Oh, er macht mir einen Antrag. Oh, und dann der große Konflikt, er hat halt kein Geld, ihren Diamantring zu schenken. Oh, und schenkt ihr einen. Weißt du das Wort noch für den?
Nee, aber irgendein Mineral, unterm Strich war es dann irgendein Mineral, was die Israelin, das fand ich ganz geil, wie sie im Interview gegoogelt hat, mit dem Dialekt, dem Wikipedia-Eintrag vorgelesen hat von Dynamite oder wie das hieß. Irgendwas mit Cynomite. Irgendwas mit Omite am Ende.
Und dann hast du diese erwachsenen Frauen, die dann da sitzen und sich im Büro darüber unterhalten, ist so ein Ring nur wirklich was wert, wenn er einen Diamanten hat? Oder ist nicht eigentlich die Bedeutung von dem Ring viel wichtiger als der
Diamant? Aber ist es nicht so, dass sie sich am Ende dann trotzdem darauf einigen, nö? Also genau, ein Karat wäre schon schön, ja. Das ist halt was mich auch unfassbar abstößt daran, dieser Reichtum. Aber das ist, weil ich einfach wirklich anders bin, auch der Umgang damit. Ich habe ja sofort an meinen Basketball-Verlobungsring für den feinen Herrn gedacht und dachte, oh Gott, ich würde im Leben keinen Diamant wollen. Ich bin so froh, dass ich den Antrag gemacht habe, damit ich bloß nicht so einen Ring kriege, von der einen Princess-Cut hat oder so. Aber auch dieses ganze über Geld gelabere, ich finde es so eklig. Dieses große Haus, das größte in den Hollywood Hills, 40 Millionen Dollar, keine Dachterrasse, ist in ganz L.A. so groß. Und die Oppenheim-Spastis, das wollte ich nicht mehr sagen, Entschuldigung, diese Oppenheim-Wichser, die dann noch sagen, ey, unser Goal ist eigentlich 200 Millionen pro Tag und Computer oder irgendwas und wir würden es gern auch da halten, Girls, also arbeitet ein bisschen mehr.
Ja, ich bin ein bisschen angenehm überrascht, dass du es auch nicht mochtest, weil ich war jetzt entschlossen,
dass... Ich kann es noch weiter gucken, so nebenbei beim Stricken und Ukulele üben, aber ich fand, es ist nicht, wie du schon sagst, es ist nicht genug persönlicher oder glaubhafter persönlicher, nee, weder noch, ehrlich gesagt, es ist weder genug Konflikt, ob fake oder nicht, und dann ist es noch nicht mal glaubhaft.
Ja. Das Gute daran ist, dass es auch keinen Suchtfaktor hat. Also anders als bei den Real Housewives of Beverly Hills muss ich mich nicht dazu zwingen, nach 2 Staffeln aufhören zu.
Aber wo wir gerade davon reden, denn darauf wollte ich nochmal zurückkommen. Ich hatte dir erzählt, dass mir irgendjemand niedlicherweise auf Twitter überhaupt von diesem Amazon Prime Spezial Trash Kanal erzählt hatte. Irgendjemand hat doch auf dem AB gesprochen, dass sie sich den jetzt da geholt hat und so. Ja. Der heißt Hayu oder so. Und da sind ja alle Housewives und du wolltest ja...
Ich bin raus. Ich bin...
Du hast zwischendurch gefragt, ob du vielleicht doch mal gucken möchtest. Du hast gefragt, ob auch Orange County und Beverly Hills da online sind. Ob man theoretisch, nur mal angenommen, es ging eben sehr schlecht und man hätte sehr viel Zeit.
Na, die sind ja auch erst bei Netflix noch die ersten Staffeln online, oder?
Ja, aber nur, ich glaube, das sind nur 2 oder so bei Netflix. Die haben nicht.
Ja, viel. Aber die habe ich ja auch noch nicht gesehen. Nee, ich bin damit raus.
Dabei gibt es noch ganz neue. Es gibt Salt Lake City. Und das ist so geil, weil Salt Lake City ist Utah, ist der ganze Mormonenscheiß und so. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da knallt's in der ersten Folge schon. Es gibt erst 4 oder 5 Folgen und ich bin seit der ersten Folge großer Fan, weil erstens sind einfach coole Frauen dabei, die ich wirklich gut leiden kann. Und dann sind aber auch weirde Sachen dabei, wie die eine Frau, die ihren Großvater heiraten musste, weil das der Wunsch ihrer sterbenden Großmutter war. Das war ihr wichtig und jetzt musste sie ihren Großvater heiraten. Er ist Gott sei Dank kein biologischer Großvater, dennoch wird aber Sex und eine Beziehung und alles erwartet. Und so, also falls du doch nochmal einsteigen möchtest, könnte ich dir einen Ort, ich weiß nicht, ob das da zu sehen ist auf HU, aber Salt Lake City, Desperate Housewives,
Housewives. Also worauf wir uns sofort einigen können, also ohne dass ich das gesehen habe, ich glaube, dass diese Dinge tatsächlich einen Suchtfaktor entwickeln, deswegen möchte ich einerseits davor warnen, ich möchte aber fast noch mehr davor warnen, dann diesen Ersatzdrogenquatsch mit den Selling Sunset zu gucken.
Ja, ja, das ist richtig, völlig, wenn dann die Original.
Dann kann man gleich den richtigen harten Stoff
Heroin da, statt Methadon. Findest du wieder so eine Sache, wo man theoretisch drüber nachdenken könnte, ob man zu meinem Wohl die Sachen rausschneidet? Ne? Ist das so einer dieser Momente, wie als ich dachte, dass die RAF doch eigentlich coole Typen sind?
Ja, Hausaufgaben.
Hast du das Gefühl, dass all die Absetzungen meiner diversen Fernsehsendungen eventuell damit zu tun haben, wie ich mich hier in diesem Podcast darstelle? Nö. Das wurde ja neulich auch mal... Nee?
Nö.
Okay. Weil wir haben ja auch nochmal neulich eine super strenge Mail bekommen von jemand, der fand das nicht gut, dass ich Drogen verherrliche, weil ich ganz ab und zu über Marihuana rede. Ich glaube tatsächlich sehr ernsthaft, dass es keine Droge ist. Und es wurde auch herabgestuft auf die gleiche Ebene wie...
Wie ist es keine Droge?
Ich glaube, es wurde... nein, natürlich ist es eine Droge, aber eine bedeutend weniger schlimme als zum Beispiel Alkohol. Das glaube ich wirklich. Und es wurde jetzt von der Gefährlichkeit von Heroin runter auf Koks gestuft. Marihuana. Das stand wohl, das wusste ich nicht. In der, welche Drogen sind wirklich super schlimm, stand das auf einer Stufe mit...
Also erstens möchte ich vermuten, dass du das auf irgendeiner Quatschseite im Internet gelesen hast, diese Information. Und zweitens wissen wir alle, dass Koks eine total unproblematische Droge ist.
Ja, eine sympathische Droge. Natürlich nicht.
Ja, aber ich nicht dachte, so ich tödlich. Muss das nochmal sagen.
Ich glaube, der nicht Punkt so tödlich ist, wie Heroin.
Nein, wie tödlich vielleicht nicht, aber süchtig machen. Das Erste, was eine Droge macht, ist ja wohl süchtig.
Ja.
Das Umbringen kommt dann später.
Ja, aber Stichwort Alkohol. Vielleicht müssen wir irgendwann diese riesengroße Diskussion führen, warum Alkohol das darf.
Ich möchte auch nicht, dass du Alkohol versehrst. Was wollte ich denn sagen? Verherrlichst, wollte ich sagen. Versehrst.
Du möchtest nicht, dass ich Alkohol verherrliche?
Nein.
Okay. Ich hatte nicht vor, Alkohol zu verherrlichen. Ich mag Alkohol nicht. Ich weiß, was du meinst. So.
Also,
Hausaufgaben.
Vielleicht hätte ich anders antworten sollen. Vielleicht hätte ich sagen sollen, ja, wegen deiner verantwortungslosen Drogenverherrlichung in diesem Podcast. Na
und RAF-Verherrlichung und
alles. Hast du vielleicht keine Aufträge mehr.
Was ja, wie wir festgestellt haben, Fluch und Segen ist. Und ich könnte mich ja dann einfach auf den Segenteil davon konzentrieren und sagen, yay, endlich keine Fernsehjobs mehr.
Was ich dir auf die Plusseite hier von deiner heutigen Bewertungskarte aber geschrieben habe, ist, kein Essen beim Reden.
Ja, das liegt daran, dass wir nichts zu essen haben. Habe ich dir erzählt, dass wir raue Mengen Weihnachtsessen vorhatten mit ich koche ein Böff und Pipapo, 12 Kuchen und so und brav coronamäßig nicht einkaufen gegangen sind, sondern eine Lebensmittel bestellt haben bei, das möchte ich an der Stelle mal sagen, bei Bringmeister, die an Heiligabend liefern wollten und nicht geliefert haben, ohne irgendwas Bescheid zu sagen. Wir hatten also gar kein Essen an Heiligabend und es wurde auch danach nicht geliefert. Und wir haben hingeschrieben und gesagt, hallo, können wir unser Geld wieder haben? Und die melden sich nicht mehr zurück. Also generell haben wir einen sehr großen Einkauf getätigt, und jetzt kriegen wir unser Geld nicht zurück und sind wirklich angepisst. Das ist ein bisschen nervig und deswegen haben wir nicht zu essen hier, sonst hätte ich in rauen Mengen gegessen.
Habt ihr das beim richtigen Bringmeister bestellt oder vielleicht bei bringmeister.de.vu? Wir bringen billiger.
Manchmal. Wir bringen, wenn wir Bock haben. Da haben wir bestellt.
Nicht Bringmeister.
Ja.
Bringanfänger.
Zu Hause Lastmeister. Naja. Ja, jedenfalls.
Ich sehe das genau vor mir, wie du sagtest, Christoph, komm, dieses Bringmeister ist mit diesem Böff alles viel zu teuer. Ich habe hier was gefunden. Bringanfänger, das ist bestimmt genauso gut.
Im Gegenteil, ich wollte billig und Christoph meinte vollkommen zu Recht, ey, lass uns den Scheiß bestellen und da muss auch keiner raus. Und wir haben uns so gefreut und die haben sogar noch eine SMS geschrieben, dass es bis 21 Uhr am Tag, ach was weiß ich. Und dann haben sie sich irgendwann gar nicht mehr gemeldet. Irgendwann sollte es 00:30 Uhr nachts sein. Da dachte ich, ich weiß nicht, also ich wäre noch wach, aber ich weiß nicht, ob die noch da sind. Ist alles sehr merkwürdig. Wir haben also sehr schlecht gegessen über die Feiertage. Vollkommen untypisch für uns.
Aber du wolltest vorhin nicht suggerieren, dass wenn die das geliefert hätten, du heute am 4. Januar, wo wir diesen Podcast aufnehmen, du noch irgendwie Reste von deinem Böff essen könntest.
Nein, aber wenn die das geliefert hätten, hätte ich das nochmal gemacht für Silvester, wo wir auch nur Trockenbrot und Wasser hatten. Und davon wären ja wohl irgendwelche Reste jetzt noch hier. Wir haben original nichts zu essen.
Ich habe es übrigens auch nicht leicht. Meine Mutter hat mir zu meinem Geburtstag, der ja Mitte Dezember war, ein Paket geschickt. Und ich weiß inzwischen, dass da drin selbstgebackene Plätzchen waren. Und dieses Paket ist nie angekommen.
Ich hat sie auch nicht mit Sendungsverfolgung gemacht?
Nee.
Frau Niggemeier, da muss man 1 Euro mehr zahlen. Die hört ja manchmal zu, ne?
Ja, ja.
Ich habe deine Mutter schon lange nicht mehr gesprochen. Liebe Frau Niggemeier, man muss mit Sendungsverfolgung machen. Dann Punkt.
Aber ich hab tatsächlich keine Ahnung, wo es geblieben ist und ob es bei irgendwelchen Nachbarn rumliegt, ob jemand das Paket schon aufgemacht und die Plätzchen gegessen hat. Irgendwann will ich sie auch nicht mehr haben, ehrlicherweise.
Ich aber. Plätzchen wären nicht schlecht. Plätzchen kannst du noch nächstes Jahr essen. Das wird nur trocken und knackig. Ich würde die dann, liebe Frau Niggemeier, wenn das noch irgendwo ankommt, ich werde die Plätzchen essen, selbst wenn schon Ostern ist.
Also 2 Aufrufe. Erstens, Bringmeister überweist gefälligst das Geld zurück.
Ja, Mann, ohne Scheiß. Und ich will eine verdammte Entschuldigung. Es war Heiligabend. Ich finde, da kann man schon sagen, sorry, dass das nicht funktioniert hat.
Und zweitens, wer auch immer in meiner Nachbarschaft in Friedrichshain ein Paket angenommen hat für mich, ich habe keinen Zettel. Ich weiß nicht, wo es ist. Bitte klingeln, Zettel bei mir reinwerfen, Plätzchen vor die Tür stellen. Ja, ein paar Tage geht noch.
Ja. Sehr gut. Man muss dieses Internet mehr nutzen, diese Reichweite mehr nutzen für Privatangelegenheiten.
Ja.
Was ich außerdem noch suche, ist ein guter Kfz-Mechaniker. Hier in Berlin, Prenzlauer Berg, Friedrichshain, sowas. Verlässlich, ehrlich, nicht so teuer. Wenn ihr da nochmal Bescheid sagen könnt. Ciao!
Hausaufgaben, Soll ich anfangen oder du?
Ja, fang du an. Ich habe ein bisschen Angst, dass deine Hausaufgabe meine Hausaufgabe ist. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt.
Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Das bayerische Fernsehen, das BR-Fernsehen, zeigt ab nächster Woche 8 neue Folgen der unterhaltsamen Reihe Heimat der Rekorde mit 9 bayerischen Superlativen. Und da geht es um so Superlative, also die hatten früher wohl schon den Ort mit den meisten Hubers in Bayern. Menschen, die unter Wasser stundenlang Billard spielen. Eine Kuh, die auf Kommando Bussis verteilt. Und in den 9 Folgen geht's unter anderem um, irgendwas fand ich sehr, dachte ich, das spricht dich sofort an. Sekunde. Du bist schon ganz
beeindruckt.
Hier, Weltrekordversuch in Folge 1, die schnellste 100-Meter-Strecke im Einkaufswagen schieben. Ich möchte, dass du dir das mal anguckst und mir sagst.
Das klingt wie eine Hausaufgabe für Christoph. Könnten wir nicht anfangen, dass ich manche Sachen an den weitergebe? Gerade das mit dem Einkaufswagen. Ich darf ja weder in die Küche noch darf ich einkaufen. Also ich war auch schon lange nicht mehr im Supermarkt. Das ist ja
Ihr guckt das mal, ihr ja, guckt das mal zusammen. Und dann, ja. dann
Bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Aber zumal mir manche Sachen, ich habe ja auf Twitter einen Aufruf gemacht, was du gucken sollst. Und dann haben direkt diverse Leute richtig reingeschlagen. Unsere allerliebste Freundin Anne Schüssler hat auch irgendeine Sache.
Moment. Merkelst du jetzt an meinem Hausaufgabenvorschlag für dich rum?
Ja. Kann man im Grunde so zusammenfassen.
Weil der nicht geil genug ist, oder was?
Ja, weil wegen bayerisch und weil es klingt, als wäre es 3 Stunden lang. Und ich meine, Einkaufswagen schnell schieben. Ich meine, darum geht es bei den Hausaufgaben, das weiß ich. Es geht auch um Bestrafung. Aber ich dachte bei der ersten Hausaufgabe, dass wir uns eher so lieb haben mit den Hausaufgaben.
Was ist denn jetzt dagegen? Was ist denn daran nicht zum Liebhaben?
Alles, da ist das Bayerische und das...
Alfred Hock, der weltweit älteste Looping-Passagier in einem Segelflugzeug. Das ist ein Rekord, auf den man erstmal kommen muss.
Okay, cool. Ja, ich bin nicht ganz so zufrieden. Ich habe aber es gab irgendeinen Aufreger, den du für uns gucken musst. Und zwar How to Train Your Baby Like a Dog wurde mir empfohlen. Ich wusste nicht, dass es das gibt.
Ich habe eine Vorschau davon gesehen.
Ja.
Es lief jetzt
lief gestern, glaube ich, aber ist ja noch in der Mediathek zu sehen und gab eine Menge Ärger. Es klingt aber ehrlich gesagt wie etwas, was ich richtig finde.
So, jetzt kommt der Bonusvorwurf. Nicht nur, dass ich so einen bayerischen Scheiß für dich ausgesucht habe, sondern dass ich dir nicht die geile Hunde werden wie Kinder behandelt oder umgekehrt Sendung.
Ich hätte es geguckt. Wir können auch tauschen. Willst du deins gucken und ich guck das? Sollen wir die Hausaufgaben tauschen wie so Schulbrote? Das haben wir noch nie gemacht.
Ist das erlaubt? Das müssen wir erst noch klären.
Ich kann noch den Produzenten fragen. Warte mal kurz. Stefan?
Ja, Sarah?
Ist es möglich, dass ich mit Stefan die Hausaufgaben tausche, weil ich mehr Bock habe, seine zu sehen und er keinen Bock hat, seine zu sehen und so? Ginge das?
Ja, das geht.
Klar. Ja? Alles klar, danke, tschö. Stefan, ich habe Stefan gefragt und der sagt, das geht. Ja.
Was, echt?
Ist für dich auch? Ne, lass jetzt, ich frage nicht nochmal nachher, sagt er nein, das wäre komplett bekloppt.
Der ist doch sonst immer so super streng.
Ja, der ist super streng, aber der war lange krank im Dezember, der ist total schwach, total geil. Ich hätte sonst, guck mal, was ich nämlich eigentlich auch habe. Anne Schüssler hat noch was geschickt, was ich jetzt inhaltlich nicht interessant finde, aber du müsstest es vom Aussehen her interessant finden.
Ach so, nee, das ist diese Zwillingsgeschichte. Nee,
okay, okay. Ich dachte nur, ich habe die Männer gesehen, genau, irgendeine Zwilling-Krimi. Ja, aber die haben viele Bärte und rote Haare, deswegen dachte ich, ist ja gut. Okay, leider nicht. Dann gucke ich How to Train Your Baby Like a Dog, denn genau das habe ich meiner Nachbarin, die ein frisches Baby haben. Wir haben ein frisches Baby direkt nebenan und da haben wir neulich darüber irgendwas gesprochen. Da habe ich auch gesagt, kann man das nicht so konditionieren wie bei einem Hund? Und dann meinte sie, da gibt es also vollkommen zu Recht, das ist nicht wie bei einem Hund. Und ich dachte heimlich, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, dass das sehr wohl funktioniert. Deswegen gucke ich das gerne. Ich kratze mich in der Achsel. Unter der Achsel. Nicht mit dem Zeigefinger. Siehst du, der steht jetzt immer ab wie eine feine Dame beim Tee trinken, weil ich Angst habe, den zu berühren.
Ja, wie eine feine Dame beim unter der Achsel kratzen.
Auch feine Damen müssen sich unter der Achsel kratzen und wenn, dann mit abgespreizten Finger.
Ich wollte was sagen, das habe ich jetzt vergessen. Das war wichtig.
Hundetraining, Babystraining. Ja,
hatte ich in diesem Podcast schon mal meine sensationelle Idee für eine Gameshow vorgestellt. Und zwar müssen Leute raten, du siehst Erwachsene, die mit jemandem reden, aber du siehst nicht mit wem. Und du musst raten, ob sie mit dem Hund oder mit dem Kind reden.
Ich will es produzieren.
Ja, und ich glaube, es wäre wirklich spannend, weil ganz viel ist total. Jetzt komm mal hier. Jetzt ist mal. Und es ist, ich glaube, es ist schwer. Es ist vielleicht noch nicht so eine 90 Minuten oder bei RTL müsste es halt eine 4-Stunden-Sendung sein. Wobei mit Ruth Maschner wird es gehen.
Ja, die würde das ja neutralisieren, wieder hatten wir ja schon gesagt.
Ich weiß noch nicht, wie die Sendung heißt. Kind oder Hund?
Nein, oder irgendwas mit Sprechen.
Talk, look who's, guck mal, wer da spricht.
Look who's barking. Hey, ist doch, war auch eine lange Sendung heute. Die Ideen, ich schreib's mal in das Gute Ideen für neue Sendungbuch und den Titel überlegen wir uns noch. Wir haben super lang gemacht, ne? Wir schulden den Leuten echt gar nichts.
Ach, aber 030 501 für die Jeans, 54754. Ich verspreche auch, dass er nicht voll ist, der Anrufbeantworter. Und was sollen die Leute uns drauf sprechen?
All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
Ich würd langsam outfaden, nicht wundern.
Nein, du musst infaden. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn.
Tschüss.